Bits und so.
Mit dem Einzel, wunderschönen guten Abend, außerdem dabei vom iPhoneBlog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
Es ist Kerlock Heise, Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend.
Abend miteinander. Basti muss sich erholen von Sport. Wir besprachen in der Pre-Show ein wenig darüber. Ich müssste mich eigentlich auch erholen, bin aber heldenhaft angetreten.
Das ist sehr tapfer.
Ich war nämlich auch im Apple Store und habe mir mal ein Hands-on von diesen neuen Geräten geholt. Und für jedes iPhone beim Launch und so weiter gibt es ja immer so eine kleine, irgendwas ist ja immer, irgendeine Geschichte gibt es ja immer. Zu USB-C ist neu oder es gibt ein Kabel oder es gibt keins oder die G-Pads sind ausverkauft. Und dieses Jahr ist es halt dann doch das Scratchgate geworden, weil aus unbekannten Gründen, also ich habe mir erst gedacht, ich bin ins OZ Apple Store gefahren, im Olympia-Einkaufszentrum in Mosach. Und dazu muss man wissen, wenn man sich in München jetzt nicht auskennt, Mosach ist nicht Beverly Hills. Ja, es ist...
Moment, ich muss erst mal drüber nachdenken, was das genau bedeutet.
Ist Mosach Grünwald?
Nein, ist auch nicht Grünwald.
Offensichtlich nicht Grünwald.
Und ich habe mir zuerst gedacht, nee, das wird nicht überall sein. Da ist halt hier irgendwie eine Gruppe von Leuten durchgekommen und hat mal alle Telefone mit dem Schlüssel bearbeitet oder so. Ja. Aber es stellt sich raus, das ist wohl weltweit in sehr vielen Apple Stores, dass die Telefone sehr flott, sehr schlimm ausschauen. Gerade die dunklen, da fällt es natürlich mehr auf.
Ja.
Aber auch die orangenen, da ist es jetzt ein bisschen dezenter, aber da sind halt auch Kratzer im Rückenglas drin. Und auch wenn jetzt Leute das schon sich das Telefon gekauft haben, runtergeschmissen haben, sieht man halt, dass wie beim iPhone 5 Launch, dass da der schwarze Lack beim iPhone 5 auch sehr leicht abgeplatzt ist. Und das Glas oder das Ceramic Shield hinten auf diesen iPhones ist halt recht flott dann trotzdem auch ab. Das sind sind zweieinhalb extra Probleme mit diesem Glaszeug und dieser Farbe dort. Und ich glaube, ein großer Teil des Problems sind diese MagSafe-Charger, wo die Dinger in den Apple Stores draufhängen. Die sind eh blöd. Das habe ich auch vor ein, zwei Jahren oder weil ich es zum ersten Mal gesehen habe, schon mal berichtet, dass die diese Ständer, die im Apple Store stehen, wo die Telefone draufhängen, die haben sind so ein bisschen wie ein G-Puck, ja, so MagSafe.
Ja, ja,
die. Und haben so einen Gummi und so einen Metallrahmen. Und die lieben Fingerfett. Ja, und die Kundschaft kommt rein und fingert die Telefone an und hängt es dann wieder drauf. Und dieses Fingerfett sammelt sich auf diesen MagSafe-Pucks. Und diese Telefone, auch die letzten Jahre, haben auf der Rückseite einfach jede Stunde sind die widerlicher geworden. Mhm. Und wenn man da, glaube ich, diese MagSafe Ständer für den Tisch nicht einfach weggeworfen hat jede Woche, ist immer furchtbarer geworden.
Apple hat die patentiert, dieser Ständer. Da gab es so ein beschriebenes Patent, das sehr faszinierend klingt. Ich meine, das ist natürlich mit Retail ist das halt auch so ein Problem. Da gehen halt Leute vorbei und dieses Telefon ist dann halt durch hunderte von Hände gewandert, nicht wahr? Machen wir uns nichts vor. Also es ist halt, du bist nicht der Erste, der das da anfasst.
Aber ist das so? Also haben das Leute mit Absicht kaputt geschmissen oder ist das einfach es hat leicht diesen Metallrand von diesem G-Pad berührt und ist dann sofort zur Hölle zerkratzt? Also was, kriegt man das zu Hause auch hin? Ja, also einfach durch normale Benutzung, dass es nach einem Tag so aussieht? Oder ist das halt jetzt in den Stores extra ungünstig? Also
Ja, das ist klar. Bleibt halt die offene Frage. Also das sieht schon besonders fies aus, muss man sagen. Also ich glaube, ansonsten muss man sich gerade auch oben drüber, gerade an dem Kamerabuckel, muss man sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass man da so wie auch bei den, beim iPhone 12 oder so. Und ich meine, das iPhone 5 war natürlich da auch ein ganzer Klassiker. Aber bei den älteren Geräten, wo du schon merkst, dass die an diesen Kanten dass die einfach empfindlich sind an den Kanten. Und je nachdem, mit was du diese Kanten kombinierst, also wenn du die in der Hosentasche halt mit dem Schlüssel kombinierst, dann wird das vermutlich nicht allzu glorreich sein. Je nachdem, wie halt die Hüllen auch aufgebaut sind, die reichen ja meistens noch über diesen Buckel drüber. Also normalerweise sollte das ja auch eingefasst sein. Aber wer natürlich sein iPhone ohne Hülle benutzt, wird sich vermutlich, weil ich meine, die Kratzer sind schwer abzuschätzen, weil ich meine, das rückseitige Glas von der aktuellen Generation entspricht ja praktisch dem vorderseitigen Glas von den vorherigen iPhones. Also das heißt, wir wissen ja, dass die Frontscheibe, das Frontdisplay ja auch kratzeranfällig war. in den letzten Jahren. Das haben wir ja immer gesehen von dir, außer Alex.
Außer bei Alex.
Außer Alex hat keinen Kratzer. Das genau. heißt, also bei Alex hat die Rückseite auch keinen Kratzer. Aber da gab es immer, also die waren schon so, dass da Kratzer möglich waren zumindest, ohne irgendwie ganz furchtbar Gewalt da einwirken zu lassen. Und jetzt haben wir halt die Vorderseite mit dem Zweier-Keramik- Schild, um es mal deutsch zu versetzen. Und die scheint ja nun wirklich tatsächlich noch mal einen Tick draufgelegt zu haben. Also das hat ja Apple versprochen und da haben wir ja auch wieder Jerry Rick Everything und die üblichen Videos von Leuten, die das halt auch in einer bestimmten Kratzroutine mit dem bestimmten Kratzwerkzeug durchspielen.
Ab es gibt welchen, verschiedene Härten.
Die Härten, ab an welchem Punkt halt es anfängt, wirklich die Kratzer zu entwickeln. Und demnach sieht es ja wirklich so aus, als würden die auf der Frontseite mehr aushalten, aber die Rückseite bleibt halt wahrscheinlich ein Problem. Und Alu, dieses beschichtete Alu, bleibt halt ein Problem an den Kanten. Dann sind natürlich, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geräte bei Leuten zu Hause genauso schnell so aussehen wie die Aussteller, weil die sehen halt ernsthaft wild aus.
Aber dass gar nichts dran ist, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, so ein Gefühl mittlerweile entwickelt zu haben, so was Quatsch ist und was eventuell Fuß fassen könnte. Und man hat jetzt schon aus zu vielen Ecken des Netzes gehört, dass diese Benutzungserscheinungen, um es mal ganz neutral auszudrücken, auftreten. Und wir müssen halt noch 2-3 Wochen warten, bis das entweder das Thema vergessen ist oder zumindest abgeklungen ist oder ob sich das einfach bestätigt hat. Aber ich glaube schon, dass das einfach diese, wie das jetzt gecodet wurde, da ist was dran. Also gerade der Kamerabuckel, jetzt liegt das Telefon, das aktuelle, ja irgendwie mehr oder weniger auf dem Saphirglas der Kameras auf und da passiert halt ernsthaft nichts dran. Naja, und jetzt liegt, hast du halt.
Ich habe ja mein Telefon runtergeschmissen und auf die Kamera geschmissen und das hat ein Stückchen von vermutlich Titan an der Seite rausgehauen und ein Stückchen am Rand vom Saphir rausgehauen, aber sonst ist dem da nichts passiert und unten unter der schwarzen Beschichtung guckt halt jetzt das silberne Titan raus und das ist, aber dafür, wie ordentlich das runtergeknallt ist, ist halt nur so ein 3 mm Länge und 0,5 mm Breite dort an der Kante von am Rand von der Linse rausgeschlagen. Also es hat es relativ gut weggesteckt. Wenn ich das gleiche Telefon jetzt aus Alu so runtergepfeffert hätte, wie würde das ausschauen? Besser, schlechter, wer weiß. Ja, aber Apple hat ja offensichtlich getestet und mich würde es nicht wundern, wenn wir in 2, 3, 5, 6 Monaten neue Ständer für die Stores sehen. Weil die sind nicht optimal. Die richten, weil denen fehlt auch der Ausrichtungsmagnet unten. Das heißt, die Telefone sind tendenziell alle schief auf den Dingern drauf, weil die Leute die halt irgendwie schief hinhängen. Das sieht nicht so super aus. Und die weiße Gummirückseite, die halt jetzt hier diese kreisrunden Schmierspuren hinterlassen hat, die wird halt auch im Laufe der Monate wird die immer gelber und gelber, wenn das da die ganze Zeit Leute drauf fingern und das Fingerfett sich da ansammelt. Also die sind so super nicht und sie haben ja dann für 16 eine Variante von dem Ständer, weil das kein MagSafe hat, dass das halt unten auflegt und so eine kleine Rille hat, wo es dann leben kann.
Ja.
Naja, gut. Also erstmal so viel zu den Kratzern in den Dingern. Ich habe mir eigentlich gedacht von den Fotos und den Videos und so, dass wahrscheinlich das Orange wäre wahrscheinlich mein Favorit gewesen dieses Jahr. Aber in Natura, in echt, in der Beleuchtung im Apple Store hat es mir so gut nicht gefallen, weil es ist halt nicht so Warnweste, so Müllmann-Orange, es hat so ein bisschen was anderes drin. Ich glaube, es ist genau die gleiche Farbe wie der Seitenbutton auf der Ultra Watch. Und da ist ja auch noch ein bisschen was anderes an Farbe drin, so und vielleicht ein bisschen bräunlich, je nach Beleuchtung, je nach Winkel. Ja. Und das ist schon okay.
So ein Bronzeton ist
ja, da vielleicht. Ja, sowas in der Richtung. Und ich finde es nicht so super. Also,
aber es ist knallig?
Es ist schon knallig, aber es ist halt auch so, wie ich gesagt habe, was ich auf Videos schon gesehen hatte, dass das Glas und das Metall nur in einer bestimmten Richtung die gleiche Farbe hat. Und sobald du es drehst, ist das Glas heller oder dunkler. Und dann hast du halt diesen Zweiton-Look in der Rückseite von dem Ding, was auch okay ist. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist die Farbe des Jahres? So ist halt Silber oder Weiß. Ja, also einfach Natur. Weil
Schwarz kann es nicht sein.
Schwarz gibt es nicht. Auch die anderen, also 17 und 17R und so weiter, Weiß oder Silber dieses Jahr. Alles, die hellste Variante nehmen, ist, glaube ich, wäre jetzt für mich, wenn ich mir eine Farbe aussuchen müsste, wäre Weiß oder Silber.
Also ich hatte gerade diese Silberkombination, also Silber mit dem Glas fand ich auch ein bisschen komisch. Wie waren die in Natura? Also da ist ja auch das Glas so ein bisschen anders als natürlich das Alu, der Rest von dem, bei der Pro-Variante in, wie heißt die bei Apple diesmal? Einfach Silber. Heißt die einfach Silber?
Die heißt, ja, wie heißt sie denn?
Wie heißt denn das dritte?
Silber, ja.
Ja, Silber. Silber. Weil die ist ja, die sieht ja schon auf den Bildern, auch schon auf den Produktbildern, sieht das so aus, als wäre da plötzlich eine weiße, als wäre so ein weißes Plastikstück da reingeklebt. Wie sah denn das im Geschäft aus?
Das ist schon weiß. Also ich würde sagen, das kann man klar als weiß betrachten. Und die Farbe jetzt von den orangen Produktbildern, die lügt auch nicht richtig, aber je nach Display ist es halt mehr oder weniger. Der Chat sagt, dass er den Ultra-Button satteres Orange findet. Und Cosmic Orange sieht eher mehr so wie Lachs. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe es auch verglichen mit dem orangen Button von der Ultra 3. Also die halt daneben im Store lag. So. Da ist es, könnte man auch argumentieren, es wäre noch ein kräftigeres Orange vielleicht besser. Oder ist aber egal. Ja, also ich meine, das ist halt so eine Modefrage, die man mich wahrscheinlich nicht fragen sollte. Aber ich muss sagen, also wenn du mir jetzt 1.000 Euro in die Hand gedrückt hättest, also jetzt gibt es aus, dann hätte ich mir eine Ultra 3 in Schwarz gekauft.
Naja, okay.
Das ist jetzt mal ganz was anderes plötzlich.
Wahrscheinlich war auch nur der erste Gedanke, weil wenn er darüber nachgedacht hätte, dann hätte er doch noch irgendwie was anderes gegriffen wahrscheinlich. Ich fand es interessant, dass, also ich bin natürlich auch total farbversessen und war sehr oder bin sehr angesprochen von dem Orangen. Der Austin Mann hat sein jährliches Foto-Review vom so ein iPhone-Foto-Review gemacht. Und da fand ich es interessant, die Aussage zu hören, dass so ein Orange natürlich auch sehr stark auffällt als Fotograf. Und du vielleicht keine Aufmerksamkeit auf dich lenken möchtest, wenn du fotografierst. Ist ein völlig nachzuvollziehender Aspekt, hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich, es geht natürlich. Also du musst dich natürlich irgendwo entscheiden. Also wenn du ein unauffälliges Telefon haben möchtest, um eventuell Fotos oder von Sachen Fotos zu machen, die nicht als Foto sofort erkannt werden sollen, dann nimmst du vielleicht nicht Orange. Also weil so knallig ist es dann doch, glaube ich.
In einem Studio-Setting natürlich sowieso. Also wo du ein bestimmtes Lichtszenario hast, da willst du ja nicht, dass eine Kamera Orange in die Aufnahme reinspiegelt. Also das ist natürlich crazy. Das kannst du eigentlich nicht machen. Und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer das Blaue ist ja sehr dunkel offensichtlich. Und dann hast du halt dunkelblau, aber hast kein Schwarz zum Beispiel, was ja auch der Klassiker war, was du natürlich in einem Studio-Setup auch jetzt benutzen würdest zum Fotografieren.
Also wenn ich Overhead-Aufnahmen mache, bei mir ist halt alles abgeklebt. Also selbst die Beschriftung auf den Objektiven ist abgeklebt, weil die sich halt im Telefon spiegeln unter Umständen. Und man hat ja so eine schwarze Folie über dem ganzen Setup und so weiter, dass die Decke nicht reinleuchtet etc. Ja. Das musst du als Fotograf sicherlich beachten. Wenn du einfach nur zeigen willst, dass du das neue iPhone hast, dann ist das Orange sicherlich die beste Wahl. Weil offensichtlicher geht's nicht.
Können wir mal über dieses Austin Mann Video dieses Jahr sprechen? Ich meine, der hat jetzt den Trick, also der normale Trick war, nach Island zu fliegen. Das ist okay, ja. Der neue Trick, weil der funktioniert genauso gut wie Island, ist, in die Dolomiten zu fahren. Ja. Das ist also sozusagen das europäische Island. Wenn du einfach du musst einfach die Kamera einfach nur in die Luft halten und so Knips machen und dann hast du so ein super Foto, weil die Dolomiten einfach unfassbar schön sind. Und dann machen die plötzlich so eine Hipster-Geschichte, dass die alle da Rad fahren. Was ist denn da los? Warum hat das niemand mit mir abgesprochen?
Sag mal, dieses Video war doch irgendwie so, hey, wir machen ein iPhone-Video, aber lass mal Urlaub machen.
Ja, lass mal einfach Rad fahren.
Vor allen Dingen Urlaub machen. Vor allen Dingen, da ist irgendwie, also der wiederholen sich sehr stark und sehr häufig gleiche Sachen. Und der fährt immer nur Fahrrad und isst. Und, und dann ist so, und das Foto, sehr schön. Und jetzt wieder Fahrrad fahren. Was ist das? Das ist ein Urlaubsvideo, so ein privates Urlaubsvideo. Video. Das ist total lustig, habe ich mir auch sofort gedacht.
Also habe ich das richtig verstanden, dass Leo die Kamera-Review nächstes Jahr machen möchte?
Definitiv mache ich das verdammt nochmal, fahre ich nämlich die Dolomiten und halte die Kamera einfach irgendwo hin und schreibe dann iPhone 18 ja, Pro Kamera-Review. Ja. Ja, Austin Becker, Dolomite Mountain Scrabble Adventure. Das geht schon. Dann irgendwo hat er sich noch einen Helikopter, hat er natürlich auch noch irgendwo, ja, glaube ich, hergezaubert. Das ist natürlich schon gut, ja. Mhm. Sehr clever. Und der war doch auch da ist ja dieser Sella-Ronda-Tag, wo die Straßen gesperrt sind und dann die ganzen Radfahrer unterwegs sind. Das haben sie natürlich alles sehr clever gewählt.
Ja, also als Zufall hat er das verkauft. Oh,
ja, also sehr, sehr hoch. Plötzlich kommt mal hier Fahrrad. Also, nein.
Bezahlte Urlaub.
Was ist denn da los? Ja,
ja, aber ich meine, wenn dir, also wer hat das bezahlt? Hat Apple das bezahlt, den Urlaub? Dann würdest du doch auch nehmen.
Ich weiß nicht genau. Das war, glaube ich, das hat er schon selbst irgendwie sich.
Ja, bei der Sponsoren.
Ja, ja, das.
Und die hat er auch nicht unerwähnt erlassen.
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Okay. Ich hatte es noch nicht gesehen, weil ich selber durch die Berge gefahren bin. Das war
ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man in Bayern kann man das auch machen, einfach Kamera irgendwo hinhalten und fotografieren.
Ja, das stimmt. Die Geräte jetzt, die das Pro und die Air und das 17 Normal ist kann man jetzt ein paar Minuten im Store auch nicht so viel sagen. Ich habe natürlich das Selfie gemacht und ein Selfie mit dem 16er gemacht und verglichen die Frontkameras. Mhm. Ja. Ich tue das Bild jetzt nicht an, aber ich konnte das nachvollziehen, was der Tyler Stallman auch gezeigt hatte. Also so im Detail, wenn du dir die Pixel einzeln anschaust, siehst du, dass die neue Selfie-Kamera einfach ein bisschen schärfer ist und dass sie scheinbar auch irgendwas am Processing oder am Abspeichern verändern, dass du nicht diese JPEG-Batzen im kleinteiligen Bereich bekommst, die du sonst vielleicht gesehen hättest. Farbtemperatur kann man auch jetzt zwei Fotos machen. Die haben immer ein bisschen eine leicht unterschiedliche Farbtemperatur, aber das ist auch ein bisschen anders ausgefallen jetzt auf der Selfie-Kamera. Und die ist halt, wenn du hinterher das Foto auf dem Smartphone-Bildschirm anschaust, siehst du keinen großen Unterschied. Wenn du das später größer machst, dann siehst du einen großen Unterschied. Und auch, selbst wenn du jetzt so eine Instagram-Königin bist und den ganzen Tag mit dem Telefon vor deiner Nase rumrennst, am Schluss wird es von dem Instagram-Kompressionsalgorithmus wieder bis zur Hölle zersägt und da siehst du auch keinen großen Unterschied. Du siehst einen Unterschied davon, dass es Center Stage ist und dass der quadratische Sensor ein bisschen anders zugeschnitten werden kann und dass du halt möglicherweise nicht mit diesem Krabbengriff rumlaufen musst, um hier das Selfie zu machen, sondern dass du es halt richtig rumhalten kannst und dass alle irgendwie nach oben in die Mitte reingucken. Ich glaube, das ist schon jetzt auch ein überfälliger Schritt und ich glaube auch, dass sie das jetzt gut verkauft bekommen, dass die neue Selfie-Kamera dort irgendwie den besseren Sensor hat. Aber jetzt, wenn du jetzt nicht so ein 20.000 Fotos von dir selber jeden Tag machst, ist halt auch wurscht.
Ja.
Ich glaube, es wird ein Trend. Also ich glaube ernsthaft, dass es werden sicherlich Android-Telefone, die ich nicht kenne, das schon haben. Aber ich glaube, das Feature an sich, die Kamera hoch horizontal zu halten und so weiter, das werden wir jetzt öfters sehen. Also ich glaube, das wird was sein, dass was bleibt. Also und kleine Schritte zur Verbesserung der Kamera waren immer gut. Also weil du, wenn du die Fotos die Jahre halt zurück durchgehst, dann siehst du schon die Qualitätssprünge, die über die Zeit dann stattgefunden haben. Und das ist sicherlich jetzt einer wieder für die Frontkamera.
Ja, die rückseitige Kamera und so habe ich jetzt dort nicht groß ausprobiert. Sie funktioniert, sie spuckt Fotos aus. Das ist, müsste man immer im Detail sehen, wie man tatsächlich mit dem 8X und den neuen Kameras auf dem neuen Modell irgendwie klarkommt. Es ist halt kein richtiger irgendwie Upgrade-Grund, würde ich jetzt sagen. Ja, aber es ist wenn du, außer du weißt, was Genlock ist und so weiter, dann kannst du das natürlich irgendwie machen. Aber welche Geschichte halt Apple drumherum dreht, und das ist ein Hauptaugenmerk auch von den Dingern, war jetzt halt schon die Kamera. Ja, und die ist halt okay und gut wie immer und ein bisschen besser als letztes Jahr, aber halt keine komplette Offenbarung so.
Ja, ja, also das sind halt diese Jahr-zu-Jahr-Schritte, die alle auf der einen Seite klein sind, auf der anderen Seite natürlich wichtig, weil sie praktisch jetzt das Kamerasystem komplettiert haben, wenn man so will, bei der Pro-Reihe. Und wenn du halt natürlich vom 16 Pro zum 17 Pro wechselst, dann wird das wahrscheinlich keine unglaubliche, wundersame Verbesserung sein, außer du machst halt nonstop ausschließlich Telefotos. Ja? Also wenn du nur das Teleobjektiv benutzt, wirst du vermutlich einen Unterschied schon bemerken in bestimmten Situationen oder zumindest mal irgendwie in lichtschwächeren Situationen. Aber das natürlich, ich meine, da musst du schon sehr genau wissen, warum du dieses Upgrade machst. Ich meine, wenn das der einzige Grund ist, ja, muss man für sich entscheiden. Es wird sicher Leute geben, dass denen das wert ist und du hast natürlich insgesamt ein neues Gerät, was nett ist und was halt ja jetzt auch anders aussieht und alles ein bisschen natürlich frischen Wind mit und Farben, mehr andere Auswahl als vorher. Also insofern kannst du natürlich schon Gründe finden. Aber wenn du dir vorstellst, du gehst halt, was ja jetzt viele machen, vielleicht vom 14er oder sogar vom 13er ja. rüber. Also vom 13er ist wilder Sprung, weil du hast auf einen Batzen einen solchen Berg an Verbesserungen. Und auch vom 14 Pro hoch jetzt zum 17 Pro ist, glaube ich, ein merklicher Unterschied. Also da kannst du natürlich auch sagen, okay, die Hauptkamera hat es jetzt wahrscheinlich nicht so super viel getan, aber allein die fotografischen Stile, die dann dazu kamen im 16er und auch der Kameraknopf, so komisch der auch im Detail sein mag, aber er ist halt einfach extrem praktisch, wenn er da ist. Zumindest ich möchte ihn halt nicht mehr vermissen. Und das sind halt dann schon wichtige Sachen. Und auch, glaube ich, mehr als genug, wenn du 2, 3, 4 Generationen zurückgehst oder sogar noch mehr. Und das ist ja jetzt inzwischen echt, du merkst ja, dass Leute einfach easy mit mehrere Jahre alten iPhones klarkommen, weil die einfach immer noch super sind. Und dann hast du aber trotzdem natürlich ein riesen Upgrade auf einmal.
Ich bin gespannt auf die Pipelines, die sie für die Objektive, die nicht physikalisch existieren, eingebaut haben. Weil, also jemand hat es auch, glaube ich, verglichen, dass er irgendwie sagt, er fotografiert mit 1x
ja.
Und croppt rein
ja.
oder fotografiert direkt mit 2x. Dann greift das nämlich eine ja. andere Pipeline.
Ja.
Das
ist aber auch, das gilt auch schon für die, also mindestens ja. mal für 16er ja, und 15er ja. und so weiter. Ein Kollege von mir hat das nämlich auch gerade nochmal durchgespielt und es ist wirklich faszinierend, weil tatsächlich ist der Crop, wo du immer sagen kannst, ey, es ist ja auch nur digital irgendwie, ja, ja. das ist ja auch kein optisch, also Apple nennt es ja immer Optical Quality, diese ja. festen Stufen, die sie haben, gerade dieses 2x zum Beispiel, also die 50 Millimeter plus minus Brennweite und du kannst natürlich sagen, okay, ich schieße dasselbe Foto mit der Hauptkamera auf 1x und zoom dann selbst rein. Aber es ist tatsächlich so, dass du ein besseres Ergebnis rausholst, wenn du den Optical Quality Zoom benutzt ja. am Schluss. Und das ist manchmal wirkt ein bisschen, ja, man erwartet es nicht unbedingt. Und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt so, dass und deshalb kann man Witze natürlich über Apples 27 Objektive machen, die sie da angeblich drin haben, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz von der Hand zu weisen. Dass du nicht einfach nur, wie wenn du es jetzt im Nachhinein in irgendeiner Bildbearbeitung reinzoomst und dann zurechtschneidest. Das ist schon was anderes.
Dann war ja die Frage beim 17 Pro, wie das mit der Hitze aussieht und habe ich geguckt, was kann ich denn jetzt dem Telefon antun, damit es möglichst schnell möglichst heiß wird. Mhm. Ich dachte, jetzt starte ich ein schönes Spiel. Weißt du, sie haben ja in der Keynote immer so ein furchtbar aussehendes Flugzeugspiel oder irgendwas, was, ja, aber es war halt nicht installiert. Auf dem Ding waren schon Spiele installiert, aber halt nur so Candy Crush, so ohne Compute Power. So, das ist so.
Auch nicht irgendwie so ein asiatisches RPG, nee. Wo du irgendwo.
Auch nicht irgendwie Asphalt Racing. Nein. 47 oder so.
Okay. Da war irgend so ein Candy Crush, noch eines und das einzige, was so ein 3D-Titel war, war so ein sehr simples Ping-Pong-Spiel. So Apple Arcade Ping-Pong-Spiel.
Komisch eigentlich, ja? weil.
Also, okay, ja. konnte ich nicht wirklich. Dann habe ich halt Kamera laufen lassen, 4K 60 aufnehmen lassen und das ist ein bisschen warm geworden. Es hat sich hinten ein bisschen verteilt. Also, und wir haben jetzt auch bei den Teardowns und so gesehen, dass es ist ja nicht das ganze Telefon. Weder beim Pro noch beim R ist die ganze Elektronik oben in dem Hubbel drin, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Also so das obere Drittel ist Computer und darunter ist dann Akku. Aber hier oben etwas überhalb vom Apfel geht der Computer los und geht dann bis in das Ding rein. Ja. Und auch die CPU sitzt oben mittig, etwas oberhalb vom Apfel. Und von dort geht dann auch die Wärme aus, auch beim Air. Also das wird schon funktionieren. Es ist halt die Frage, wieso sie sich jetzt dafür das Aluminium wieder an den Fuß gebunden haben, wenn das halt so leicht zerkratzt. Also ich meine, sie verkaufen auch gerne Cases, das ist jetzt nicht deren Problem. Aber irgendwas hat sie ja dazu bewogen, jetzt wieder vom Titan wegzugehen. Für die Pro-Modelle.
Für die Pro-Modelle zumindest, ja. ja.
Okay, so viel zu dem Ding. Ich glaube, zum R, ein Problem mit dem mit dem Shop, also mit dem Apple Store, ist halt auch, dass da die Diebstahlsicherung dran hängt. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm wie die Diebstahlsicherung vom
Mediamarkt. Also, das ist ja völliger Quatsch, wenn du so ein iPhone Air da hängen hast und da hängt da so eine Bolzenbatterie irgendwie da so hinter, die dir irgendwie das dreimal so eine Klammer, die das umgreift und irgendwie. Ich meine, Diebstahl, klar, ist ein Ding, aber es ist halt, kannst da kein Gerät nachbeurteilen, wenn du da diesen Sicherheitsdongel da hinten dran hast. Jedenfalls, das Air hast du dir auch angeschaut.
Also hier habe ich noch das Foto rausgesucht von der nicht so schmalen Diebstahlsicherung.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein bisschen, auch was sich da die Läden bei denken. Ja, lass uns das nehmen, das ist gut, so kann uns keiner klauen, aber so kommt auch keiner auf die Idee,
das zu kaufen.
Ja, das ist schon lustig.
Auf jeden Fall, also das Air habe ich natürlich in die Hand genommen und die Diebstahlsicherung im Apple Store ist ja so ein Seil, was nach unten zieht. Das heißt, das macht das Gerät, wirkt dadurch schwerer, weil diese Feder an dieser Schnur zieht. Das ist nicht so ideal. Und du kannst es dir natürlich auch nicht richtig in die Hosentasche reinstecken mit dem Ding. Ist ja,
ja.
Ist ja Ziel der Sache.
Das wäre also, auch rein.
Ich möchte das nur ausprobieren. Mal sehen, wie man hier mit herumläuft.
Und ich laufe jetzt mal da raus.
Das ist auch sehr witzig. Immer so die iPhone-Diebe, die dann drei Meter weit kommen.
So ein völlig sinnloses Stück
Stahl
haben.
Hat sich ernsthaft noch nicht rumgesprochen, dass die alle nicht funktionieren, die Geräte außerhalb von diesem Apple Store? Also, oder weiß man, dass die einfach ferngelöscht werden und dann funktionsuntüchtig sind?
Ja, unklar.
Unklar. Ja, also, ich meine, gab es vielleicht noch zu wenig Diebstähle. Also, weiß ich nicht.
Naja, aber das, also es ist natürlich, es ist leicht, es ist, aber im Laden ist mir jetzt der große Gewichtsunterschied zu meinem Pro nicht groß aufgefallen, weil halt dieser Faden ständig dran gezogen hat. Deswegen würde ich auch sagen, da müssten sie eigentlich auch so andere Tester noch haben, die gegen Pfand irgendwie mal in die Hosentasche stecken kannst oder so und dann sehen kannst, ob das irgendwie für dich passt oder nicht. Aber gut.
So, das ist so eine Anprobe, wie die bei der Watch. Also ich meine, dann fragst du, gibt es halt so eine Station, wo du jemanden fragst, der dir das holt, ist jedes Mal neu poliert oder so, neu geputzt und dann darfst du es in die Hand nehmen und so weiter. Ich meine, also weiß nicht, ob das Apple Store Konzept nicht vorsieht oder ob das einfach. Also ich meine, wir wissen, bei der Watch war das definitiv in den ersten Tagen, es war halt auch echt ein Problem, die Massen an Leuten durchzuschleusen und die Watch zu präsentieren. Also das ist ein logistisches Problem einfach. Und vielleicht sehen wir da eine Weiterentwicklung vom Apple Store noch, wenn der erste Ansturm irgendwie vorbei ist. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, die Leute, die jetzt in den Apple Store laufen, oder das kaufen wollen, die kaufen es halt jetzt. Und deswegen musst du die vielleicht noch gar nicht so überzeugen. Aber irgendwann wird es halt durchaus interessant und dann musst du es vielleicht auch echt anders präsentieren. Dann musst du es vielleicht ernsthaft den Leuten in die Hand geben.
Das R ist dünn und leicht und es lässt sich nur sehr schwer verbiegen. Ich habe es mal ganz leicht angebogen und es hat sich nicht bewegt. Die YouTuber haben das jetzt ausprobiert und hier der Sekt vom Jerry Rig, der hat halt das auf so einem Autokran irgendwie in der Mitte durchgebrochen und er hat halt 100 Kilo in die Mitte drücken müssen, damit es das Ding ordentlich zerfetzt. Also es scheint stabil zu sein. Zumindest das Bandgate haben wir dieses Mal nicht und das ist auch wie bei den anderen Geräten halt an den Schwachstellen, wo die Lautstärketasten dann, dass das die Seite ein bisschen schwächer machen, dann halt durchgebrochen. Aber es scheint recht stabil zu sein. Also das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Es ist auch nicht besonders heiß geworden und der Jordan Smith hat mal ein bisschen rumprobiert mit seinem 17R, wo er irgendwie in Irland keine eSIM reinbekommt. Jetzt seit Tagen kriegt das der Provider irgendwie nicht geregelt, weil noch nie jemand auf die Idee gekommen, eine eSIM zu bestellen.
Ja, da knarzt jetzt, also ich weiß nicht genau, wie viele sonst da noch, ich weiß auch nicht, wie es sind, also in Deutschland habe ich jetzt noch nichts gehört, ist ja beim R sowieso ein bisschen schwierig, weil natürlich die Zahl der Käufer deutlich niedriger offensichtlich ist als bei den Pro-Modellen. Also das heißt, die Rückmeldung und die Aufregung ist auch niedriger, als wenn das jetzt bei den Pro-Modellen der Fall wäre und du nur mit der eSIM hantieren könntest. Aber ja, ich weiß nicht, ob da Leute, es gibt offensichtlich, also was ich mehrfach jetzt gelesen und gesehen hatte, war, dass Leute iMessage nicht aktivieren und umziehen konnten aus irgendeinem Grund auf dem Gerät. Und da gibt es so eine obskure Apple-Seite, wo du so reintippen kannst, so bitte iMessage aktivieren. Und ich weiß nicht, ob dann da einer von Apple sitzt und auf so einen Knopf drückt und das irgendwie so von Hand macht. Ich habe keine Ahnung, das ist völlig, also ganz, ganz komische Geschichte. Das weiß nicht genau, warum das ein Problem jetzt im Kontext dieser ESIM ist, aber scheint da in dieses Gemengelage mit reinzuspielen.
Also der Herr Seidel hat wahrscheinlich kein neues Telefon, aber meine iMessages haben ihn nicht mehr erreicht auf dem Telefon.
Oh.
Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja. Aber es stellt sich raus, die iMessage ist einfach nur auf seinem iPad rausgekommen und er hat da nicht drauf geschaut.
Okay.
Also nicht auf dem Mac, nicht auf dem Laptop, nicht auf dem iPhone, sondern nur auf dem iPad sind meine iMessages rausgekommen. Okay. Aber der hat kein neues Gerät und wahrscheinlich auch keine neuen Betriebssysteme installiert, aber egal. Ich habe versucht, auch das iPhone Air heiß zu bekommen und habe auch dort ein 4K60 Video aufgenommen. Du spürst, dass halt der heiße Punkt hier auch genau unter dem Hubbel in der Mitte ist, etwas über dem Apfel, und da ist die CPU drin. Und Jordan Smith hat ausprobiert, wie wirkt sich denn der Adaptive Power Mode auf das Telefon aus? Also weil der Adaptive Power Mode ist in dem Air standardmäßig an. Und dort heißt das halt auch, dass der sehr aggressiv versucht, nicht hochzutakten. Das heißt, wenn du volle Batterie hast und Geekbench laufen lässt, ist es auch mit Adaptive Power Mode am oberen Ende vom Akku trotzdem langsamer getaktet. Ja, also der spart schon von Anfang an. Es ist nicht so, wie sie in der, also es ist auch so, wie sie in der Keynote gezeigt haben, dass halt sich die Batterie nach unten hin verlängert, wenn es sieht, das wird heute nichts mehr mit durch den Takt kommen, dann kann er halt noch weiter runter takten. Also das ist halt noch viel dynamischer als sonst schon, dass das Ding versucht, Strom zu sparen. Und mit der kleinen Batterie ist es halt, aber trotzdem sagen Leute, okay, sie kommen jetzt schon durch einen normalen Tag mit dem Ding schon durch, mit dem normalen, üblichen, was auch immer sie tun. Das ist so vergleichbar mit dem mit den bisherigen 16er Modellen, weil halt die 16er, die müssten ja auch nicht für alles so schnell laufen. Ja, das 16er, wenn das halt für irgendeinen JavaScript-Schmarrn schnell hochtaktet und dann rechnet und dann fertig ist, dann kann es auch wieder schlafen. Ich glaube, das haben sie jetzt mit dem 17R und dem Adaptive Power Mode halt auch versucht und es scheint erstmal okay zu laufen. Trotzdem ist die Batterie einfach absolut gesehen kleiner und wird halt trotzdem auch ein Tick weniger lang laufen. Ich denke, es ist halt so, iPhone 17R ist so das Telefon für Leute, die nicht so den ganzen Tag auf dem Telefon drauf hängen. Wenn du halt die große Batterie willst, musst du auch das größere Telefon oder das dickere Telefon nehmen. Und die ist ja ganz lustig, dass die Batterie in dem MagSafe-Pack für das Air ist das gleiche Modul, das gleiche Batteriemodul, was sie auch in das Air reinstecken.
Ja, das ist interessant. Und zumal dieses MagSafe Batterieding ja nicht in der Lage ist, das eher komplett aufzuladen. Da merkt man, wie viel verloren geht natürlich über Wärme.
Sehr guter Punkt,
ja. Ja, über Wärme da irgendwie abgeht und irgendwo rausgepustet wird, aber nicht im Telefon, im Akku landet. Also ja, also ich finde es kein Drama. Ich würde selbst immer noch gern mal ausprobieren, wie weit ich jetzt in meinem persönlichen Einsatz-Nutzungsszenario komme, weil ich glaube, darauf läuft es halt hinaus. Da hilft dir auch kein Batterietest, da helfen dir auch keine anderen Erfahrungsberichte, weil es ist halt so super individuell am Schluss. Gerade wie ist das Mobilfunknetz an den Orten, an denen du dich meistens aufhältst? Und da spielen ja so viele Faktoren rein und WLAN und der ganze Krempel, der halt da an funkt und präsent ist. Ich finde es nach wie vor spannend, auch wenn es natürlich so ein bisschen so das Abseitsgerät ist. Mich würde es sehr wundern, wenn sie davon nicht zumindest mehr verkaufen würden als vom Mini und vom Plus. Also ich finde es immer noch, es ist einfach das spannendste Gerät, weil es halt das neueste und andersartigste Gerät im Lineup ist. Aber mir ist schon klar, dass das, wenn du natürlich drüber nachdenkst dann und vernünftig kaufst, dann kaufst du wahrscheinlich nicht das eher. Wenn du vernünftig kaufst, kaufst du sowieso einfach das 17 Basismodell und lass dir ins Fäustchen, dass du eigentlich ein Pro gerade gekauft hast zu einem sehr guten Preis.
Ich weiß nicht, ob das diese Regel greift. Ich habe Apple übertrumpft. Ich hab das
ja, doch, doch.
Du hast Apple trotzdem irgendwie 900 Euro gegeben. Nein, voll,
aber ausgetrickst.
Ich habe sie nicht ausgetrickst.
Bei dem R mit der Farbe würde ich auch sagen, wahrscheinlich eher weiß, aber man muss, sieht aber man hier, auch im Laden sehr deutlich, dass dieser helle Titanrahmen halt ein Fingerabdruckmagnet ist und im Laden halt super ekelhaft ausschaut. Vielleicht ist es damit den schwarzen. Besser. Ja.
Okay.
Also auf dem Foto sieht das Schwarze ja schon reizvoll aus, weil eben der Rahmen auch schwarz ist. Ja, da sind wir wieder bei der schwarzen Apple Watch Ultra gelandet. Mhm. Ja, finde ich schon. Also ist einfach nett. Das sieht einfach verlockend aus, muss ich nach wie vor sagen. Das eher ist mir nicht widerspenstig geworden jetzt. Mhm.
Ich habe dagegen noch das 16e noch angeschaut und da ist es halt mit dem Display echt vorbei. Also das kannst du nicht mehr anschauen. Das ist auch, wenn du es nicht sagen kannst, was da nicht stimmt, da stimmt irgendwas nicht. Und du hast kein MagSafe und so viel billiger ist es dann auch nicht. Also 16e kannst du echt weglassen jetzt.
Ja, ich glaube, das kann man jetzt echt nochmal betonen. Jetzt spezifisch vor allem, wo jetzt die neuen da sind, dass der Preis einfach zu hoch ist für 16e. Jetzt insbesondere. Also ich weiß nicht, wo er im Handel inzwischen sich so eingependelt hat. Da habe ich schon länger nicht mehr nachgeschaut. Aber erstens werden wir ja vermutlich tatsächlich jetzt nächstes Frühjahr auch ein 17e sehen. Mal sehen, wo sie da nochmal drehen an der Schraube. Aber jetzt bei dem iPhone 17, was wir im Moment haben, das ist, wenn wir einfach so ein gutes Basismodell in dem Line-Up haben, dann, ich meine, du sparst vielleicht nochmal irgendwie, kriegst du 100-200 Euro weniger, aber machst da wirklich massive Abstriche, gerade mit dem 16e. Also ich weiß nicht, warum man das, und dafür ist es ja immer noch teuer. Ja. Ist ja auch nicht so, als wäre das 16e jetzt super billig und super Schnäppchen. Wenn das 300 Euro kosten würde, bräuchten wir da ja nicht drüber diskutieren, aber die kostet es halt auch im Handel definitiv nicht und insofern
Dann das normale 17er habe ich angeschaut. Es gibt so viel nicht zu sagen. Es ist halt ähnlich wie alle anderen, aber kann man über die Farben reden. Es gibt schwarz und weiß und die anderen kann man bitteschön nicht mal.
Leute, was sind begeistert.
Was ist denn mit
Grün?
Dem Salbei? Ja, was ist denn mit dem Salbei?
Nee. Heißt es wirklich Salbei? Ich habe gar nicht die Namensgebung auf Deutsch
gesehen. Sage ist Salbei, oder?
Aber kann gut sein. Ja, Mist Blue ist halt auch Mist zum Beispiel.
Okay, also Mist Blue ist Mist, aber Sage ist gut, oder?
Sage ist sehr schwarz gut. Oder weiß, das ist sonst.
Also ich würde Sage kaufen.
Echt? Ich würde anschauen.
Vielleicht muss dieses Alpini-Grün zurück. Das fordern wir. Das war echt gut, das Alpini-Grün. Das sollten sie eigentlich wieder zurück.
Also wenn ich jetzt nach diesem Bildschirm hergehe, würde ich sagen, echt ist es noch fahler. Sind die Farben noch fahler als jetzt hier auf dem Bildschirm. Aber muss man sich, glaube ich, auch wirklich in echt anschauen. Also wie gesagt, ich hätte mir das Orange vor Ort nochmal anders überlegt.
Das Schöne ist, man macht mit keiner Farbe, die man beim 17er kauft, irgendwas falsch. Also das Gerät einfach gut ist. Das Gerät ist, wie wir eben noch betont haben, ist einfach, das ist super.
Das ist ja auch eine Strategie, wenn einem Farben einfach völlig egal sind, weil irgendwann hast du ja preisliche Differenzen unter Umständen, weil die Farben, die nicht gekauft werden oder weniger gekauft werden, die gehen ja dann irgendwann meistens billiger raus als die anderen. Das heißt, wenn du sozusagen sagst, irgendwie das Mistblau ist mir gerade wurscht oder Sage oder was auch immer dann die Farbe ist, die halt im Handel irgendwie rausgeballert wird, kann man die dann einfach nehmen und weniger Geld zahlen.
Ansonsten, was im Laden noch so zu sehen ist, ist natürlich das Zubehör, die Cases und der Strappen, der Crossbody-Strap. Der Crossbody-Strap ist interessant, wie er im Laden präsentiert ist. Du kannst ihn nämlich nicht umhängen, sondern der ist festgeklebt an der Wand. Du kannst also nur das...
Kannst du da irgendwie so reinschlüpfen? Nee,
ja. Könnte man wahrscheinlich, aber sie haben die Dummies, sie haben ja diese Wand mit iPhone-förmigen Metall-Dummies an der Wand, wo die Hüllen drauf gesteckt sind und die Hüllen kannst du runternehmen. Außer die Hülle mit dem Strap, die ist festgeklebt. Also das ist fest an der Wand, das geht nicht. Und sie haben noch einen anderen Tester mit so einem Tester für die Crossbody-Strap, dass du den Strap mal auf zum zuziehen kannst, aber da ist auch das Fake-Telefon am Tisch festgeklebt. Das kannst du also nicht ausprobieren. Und der Strap ist halt die dünnen Bändchen, die am Schluss dran sind, die sind halt so dünn, dass sie mir nicht besonders vertrauenserweckend aussehen. Das ist halt so ein, ich weiß nicht, was für Material, aber es ist halt, also zum einen leicht durchgeschnitten, aber wahrscheinlich auch irgendwann einfach durch Reiben und durch Abnutzung wahrscheinlich hält das nicht ewig. Abgesehen vom modischen Ding, das ist mir wurscht, aber wenn du es auch nicht ausprobieren kannst im Laden, dann kannst du ja nicht, steht mir diese Tasche jetzt oder so. Ja.
Ich meine, alle verbiegen diese iPhones, aber keiner testet diesen Strap. Der sollte diese Tests durchs Leben, ja? Wie viel Gewicht hält er aus? Wie verhält er sich in Situationen? Ich hätte gern so einen Test, wo so YouTuber aufeinander zurennen und der eine, weißt du, versucht das iPhone vom Strap zu reißen und so. Das wäre interessant.
Ja, sofort die Schulter ausgekugelt, wahrscheinlich voll stabil.
Ja, wäre super. Oder was mit dem Magneten passiert etc. Ich interessiert.
Ja, also dieser Verschlussmechanismus ist so ganz nett, aber das ist auch okay. Es ist ein netter Strappen, aber es ist auch nichts. Die Cases, die ich sonst gesehen habe, sind die vom Beats. Da hatten wir letztes Mal über den mit dem Tampon gesprochen.
Ja.
Und das funktioniert auch und der ist so ganz nett, wie man den ausziehen kann und dann hinstellen kann und dann das Telefon reinstecken kann. Du hast halt nur immer diesen Tampon an dem Telefon dranhängen. Das musst du halt
wollen. Ja, dafür hast du halt einen Kickstand.
Ja.
Und eine Handschlaufe. Das ist ja beides.
Ja. Aber muss man diesen Tampon, muss man den ausgezogen irgendwie halten um das Telefon? Oder hakt er sich irgendwie ein und bleibt von sich aus dann ausgezogen?
Der bleibt ausgezogen. Er ist, glaube ich, auch leicht magnetisch, wie er dann wieder zusammenbleibt und wie er dann offen stehen bleibt. Und dann kannst du das Telefon reinstellen. Das
du versuchst nicht mit irgendwie zwei Händen den auseinanderzuziehen oder dein Telefon mit dem Mund reinzustecken oder so. Also Also das zeigt nämlich keins von diesen Videos.
Nee, das ist also wenn man dieses Bändel den ganzen Tag haben möchte und das irgendwo unterbringt, dann ist das wahrscheinlich auch ganz, ganz okay. Das Case selber ist halt so ein bisschen Plastik-Beats-Plastik-Dings. Das ist wieder nicht so richtig super. Aber es gibt ein, zwei Beats-Cases, das hat hier unten auf der unteren Hälfte so eine Struktur, so ein bisschen so Noppen oder sowas. Das liegt dafür sehr grippy in der Hand. Also das ist nochmal ein bisschen netteres. Das fand ich jetzt nicht so schlecht. Und von den Apple Techwoven Cases, haben wir auch Leute jetzt schon vorab natürlich auseinandergerissen und das ist halt eine sehr dünne Schicht von diesem gewebten Material und drunter ist dann ein bisschen Schaumstoff und dann drunter ist das eigentliche Case aus Plastik und die Ränder von dem Case, also dort, wo du es an der Seite festhältst und wo die Tasten sind, das ist bei dem Techwoven Case auch ein sehr hübsch strukturiertes Plastikzeugs. Was also wesentlich grippiger ist als das Telefon selbst. Das Telefon selbst ist relativ schlüpfrig in der Hand, so wie die Alu-Telefone bisher auch waren. Also das, und das hast du mit den Techwoven Cases nicht. Und ich bin mal so ein bisschen mit dem Fingernagel drüber und wenn halt, hast du ja auch letztes Jahr mit Feinwoven gesehen, wenn du mit dem Fingernagel über Feinwoven drüber gehst, ist es vorbei mit Feinwoven. Wenn du mit dem Fingernagel über Techwoven drüber gehst, bleibt es wie bisher. Also das ist ein relativ robustes gewebtes Material. Es ist ein bisschen anders als das vom Peak Design, aber Peak Design ist auch nett, ist aber vergleichbar. Also das, wer das schon mal gesehen hat, der wird damit wahrscheinlich auch warm werden. Das ist, ich glaube, wahrscheinlich ganz okay, ist auch ein bisschen auf der teuren Seite. Die Silikoncases sind auch ein bisschen auf der teuren Seite natürlich, aber die sind okay. Und die haben halt alle diese, also die Tasten sind auch okay. Mein 16er passt ja genau in die Cases vom 17er auch rein. Da ist ein bisschen mehr Platz um die Kamera rum.
Und die haben alle diese Schlaufen, wolltest du noch sagen, oder? Diese für den Crossbody-Strap.
Ich habe immer noch nicht kapiert, wie der festgemacht und ich habe es im Laden auch nicht sehen können, wie der festgemacht wird. Aber die müssten die dafür haben, ja.
Naja, es ist ja nicht am iPhone, sondern es ist an dem Case, also das Case muss kompatibel sein, sozusagen. Und genau, und dann musst du halt sehen, dass du das kompatible Case dazu kaufst, aber die sind, also daher kannst du es auch, ist es nicht auf ein Modell festgelegt, sondern ist ans Case gebunden.
Ja.
Sprichwörtlich gebunden.
In dem Laden war jetzt nicht so tierisch viel los, also mehr als sonst, aber nicht wahnsinnig viel, also man konnte alles irgendwie gut ausprobieren und sie hatten draußen vor der Tür eine Schlange von, weiß nicht, 8 Leuten, die mit einem Termin auf die Abholung gewartet haben und so. Und was ich im Apple Store immer, wenn ich da vor Ort bin, irgendwie so nebenbei unbeabsichtigt mitbekomme, sind natürlich Beratungsgespräche von den anderen Kunden.
Ja? Selbstverständlich, ja.
Kann ich auch nichts machen, das höre ich halt. Und
natürlich.
Das eine war ganz interessant, da kommt einer rein, älterer Herr, und sagt so, ich möchte jetzt bitte hier meinen 15er auf den 17er upgraden. Sagt der Apple-Mitarbeiter, ja, okay. Und dann sagt er noch, und ich hätte gerne Kaufberatung, ob ich jetzt einen Laptop oder ein Tablet kaufe.
Okay, da bist du ja deine Ohren so.
Dieser Drang einzuschreiten.
Ich wollte hier nicht zuhören, aber ich muss mal genau zuhören.
Kommen Sie mal mit, so die Arme umlegen.
Das ist ja auch in einer Stunde nicht erledigt, so eine Beratung.
Das wäre so gut, wenn Timo einfach so den Arm umlegt und so, wie viel Zeit haben Sie, mein Freund?
Das ist ja eine große Tragweite von Entscheidungen, weil die Geräte sehen relativ ähnlich aus, aber so völlig andere,
ja, stimmt,
softwaremäßig stimmt, ganz andere Probleme. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt, aber der hat vermutlich wenigstens ein neues Telefon bekommen und gut ist. Und den anderen Kandidaten, den habe ich bei den Cases dann gehört, wie er beraten wurde zu seinem neuen Telefon. Und hat der Kunde gefragt, so hier, ich hätte gerne so eine Belkin-Schutzfolie drauf, so ein Extraglas draufgeklebt. Mhm. Das machen sie hier im Laden, oder? Weil, also der hatte die Sorge, dass die das nicht ordentlich machen. Hat er gesagt, ich bin sehr pingelig, was das angeht. Ja, also ich bin sehr pingelig, dass es gerade ist und keine Luftblasen drunter sind und so weiter.
Hat er gesagt?
Hat er gesagt, ja.
Oje. Ja, okay.
Er sagt der Mitarbeiter, wenn sie sich so große Sorgen um ihr Telefon machen, dann sollten sie mal AppleCare Plus anschauen.
Das ist fies, ey. Ernsthaft.
Aber er hat ja recht. Also ich meine, dann braucht er auch das Glas von Belkin nicht kaufen, weil dann zerschmeißt er sein Telefon einfach und kriegt wieder ein neues. Mm. Wahrscheinlich die beste Beratung in dem Fall. Aber sonst, ja. Sonst habe ich, ja, Watches angeschaut. Ultra 3 ist nett. Aber halt nur das Modell, was auch mit der Diebstahlsicherung ausgestattet ist. Die haben auf der Unterseite von der Watch haben sie so einen Ring um den Kristall nochmal rum. Und da ist die Diebstahlsicherung festgemacht. Das heißt, die sitzt nicht so, wie sie sitzen würde. Du brauchst dann auch einen Termin, um eine Urne zu bekommen.
Ah ja, okay. Ja.
Ja.
Aber die Ultra ist nun wirklich, also ich meine, wenn du keine Ultra hast, vielleicht noch eine Ultra 1 ist, aber die ist nicht sehr, kein attraktives Upgrade für jemanden, der eine 2er hat beispielsweise.
Ja.
Also an dem Gerät hat sich ja ansonsten nichts geändert. Das ist eine fantastische Uhr. Also ich bin sehr begeistert davon, aber das Upgrade ist super klein ausgefallen dieses Jahr, muss man sagen.
Gut. Ansonsten hat sich jetzt noch mit den neuen Geräten gezeigt, dass die mit, also die haben jetzt alle Camera Control, den relativ neuen Button da drauf, wo du deine Kamera auslösen kannst und wo du auf dem Button natürlich sliden und irgendwelche anderen Funktionen, halbklicken und halb doppelklicken und dann den lustigen Tanz aufführen und dann nochmal klicken und dann passiert irgendwas. Und dieses Feature mit dem Halbklicken und Sliden ist auf den neuen Geräten aus.
Ja.
Das Default off. Sie haben es eingesehen, dass das eine Schnapsidee war.
Ja, weil es halt völliger Overkill ist. Und das ist interessant, dass sie nur ein Jahr dafür gebraucht haben oder dass sie ein Jahr dafür gebraucht haben, um das abzuschalten. Das heißt, es ist ja natürlich weiterhin eine Kamerataste, aber sie hat halt diese Hauptfunktion, die Kamera zu öffnen und zu fotografieren. Und der ganze Extra-Käse ist halt aus. Und iOS 26 gibt dir ja auch da mehr Konfigurationsmöglichkeiten, endlich, wo du selbst entscheiden kannst, was du halt in diesem Menü haben willst. Weil ich hatte das Menü nämlich jetzt doch, ich habe es bei mir jetzt zum Beispiel auch angelassen, aber benutze es halt nur noch, um zwischen den Brennweiten hin und her zu wechseln.
Das mache ich auch, ja.
Und alles
was
andere.
Was heißt das denn? Also heißt das, dass dieses Feature, sie hätten ja noch mehr dran machen können. Sie hätten ja auch an dieser Feinheit des Klicks was ändern können. Sie hätten es jetzt in dieser Hardware schon ganz rausschmeißen können, diesen Sensor rausschmeißen können. Also das. Aber wie ist Ihnen das nicht vorher aufgefallen, dass das zu fummelig für normale Leute ist? Und selbst wir, die uns damit beschäftigt haben, haben es ja ausgeschaltet, weil es so unzuverlässig und so Hit and Miss ist, ob du jetzt die richtige Funktion erwischst, die du gemeint hast.
Ich meine, das sagt relativ viel aus, dass da ein Team dran gearbeitet hat, wirklich viel Mühe sicherlich reingesteckt hat, aber in ihrem eigenen Kosmos gelebt hat und nie einer vorbeikam und von draußen draufgeschaut hat und mal draufgehauen hat und gesagt hat, Jungs oder Mädchen, so geht das nicht. Also das ist zu kompliziert, wie ist völliger Overkill, was echt tief blicken lässt, weil dieser kritische Input in so ein Team rein, was sich so detailliert damit befasst, und man kann den Button ja echt nicht absprechen, dass da viel filigrane Funktionen integriert sind und der ja durchdacht ist, aber viel zu kompliziert durchdacht ist, dass da Input von außen fehlte. Und das ist kein gutes Zeichen, muss man an der Stelle sagen.
Das stimmt, der Button ist ja wirklich eigentlich ziemlich beeindruckend, was sie da an Funktionalität in so ein super banales Stückchen reingequetscht haben, was am Rand von dem iPhone noch integriert ist. Das ist eigentlich extrem beeindruckend. Aber wahrscheinlich, also meine Erklärung wäre dafür, dass die das mehr oder weniger nur in einem Setting getestet haben, wo das iPhone tatsächlich in einem Stativ war und jemand praktisch hingegangen ist und gesagt hat, so, jetzt verstelle ich das hier oben und dann geht das nämlich gut. Aber wenn du das iPhone normal benutzt und das aus der Hand fotografierst, geht es halt einfach überhaupt nicht oder schlecht oder falsch oder es verstellt das, was du eigentlich möchtest. Und damit, das aus irgendeinem Grund ist das nicht erst dann das Feedback erst bei Apple gelandet, nachdem sie die Geräte auf den Markt gebracht haben. Ist schon irre. Und dann haben sie nochmal praktisch ein Jahr gebraucht, um softwareseitig nachzubessern und die Entscheidung zu, also nachzubessern im Sinne von dir mehr Konfigurationsmöglichkeiten zu geben und die Entscheidung zu treffen, lass uns das mal auf den Geräten einfach auf das Minimum.
Ein Update kam direkt nach der Veröffentlichung.
Ja,
das war zum Beispiel den Kamerabutton benutzen, Kamerasteuerung benutzen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet auch ist und so weiter. Das ist auch eine Sache, wo ich denke so, daran hat niemand gedacht. Warum musste das erst ein .0-Update irgendwie nachliefern? Oder wurde das nicht fertig? Kann natürlich auch sein. Aber ernsthaft, bei solchen Sachen hört man hin, genau. Weil das lässt eigentlich sehr tief blicken, dass sich da ein Team verrannt hat, muss man ernsthaft sagen, mit guter Arbeit, aber halt verrannt hat und an der Realität vorbei entwickelt hat. So, das erinnert so ein bisschen an diese irgendwie, in Kalifornien regnet es nie, deswegen haben wir nie getestet, weißt du.
Was passiert,
wenn die ab irgendwie.
Oder halt irgendwie Autos, wo die Türen zufrieren, weil es in Kalifornien nicht regnet und keinen Schnee hat. Das vergleichbare Fails von Apple sind halt 3D-Touch, wo sie teure Hardware in Geräte eingebaut haben und dann auch irgendwann die Software abgesägt haben, weil hat halt niemand entdecken können, dass du jetzt auf irgendwelchen Sachen zum einen fester drücken kannst und passiert was und zum anderen ist fester drücken und lange drücken ja auch mehr oder weniger austauschbar. Und dort, wo du bisher dann, wo du zu einem Zeitpunkt früher 3D-Touch hattest, kannst du jetzt halt lang drücken und hast den gleichen Effekt.
Ich glaube halt, der Witz an 3D-Touch war halt, dass es deutlich weniger Probleme gemacht hat, weil im schlimmsten Fall hast du nie gemerkt, dass du diese Funktionalität hattest und die wussten, wie es geht, konnten damit eben die 3D-Touch-Funktionen auslösen und Zusatzfunktionen auslösen. Und ich glaube, es gab relativ wenige Fehlfunktionen, aber bei der Kamera-Button hat ja das zusätzliche Problem, dass er hochgradig komplex ist, aber auch andauernd zu Fehlfunktionen führt, weil Leute halt unbeabsichtigt die Einstellungen verändern oder nicht verstehen, warum jetzt plötzlich irgendwie was sich in ihrer Kamera-App geändert hat. Und ich glaube, das war extrem konfus. Und das hat jetzt auch zu dem Punkt geführt, dass sie gesagt haben, nee, wir machen jetzt den radikalen Schritt, einfach zu sagen, okay, das ist die absolute Basisfunktionalität, bleibt übrig, Kamera öffnen, Fotos schießen, fertig. Da ist nämlich kein Raum für Fehlverhalten. Das ist easy, das versteht auch jeder. Und dann kannst du natürlich immer noch jetzt die Feineinstellungen machen, aber du hast halt nicht mehr dieses super fizzelige Setup von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Und sie hatten ja alles. Sie haben ja praktisch, alles, aber sie haben, glaube ich, einen Großteil der Funktionalität der Foto-App.
Fotografische Stile.
Da war alles drin. Da war alles, konntest du über dieses, einfach über eine Touchfläche regeln, die einfach so groß ist wie deine Fingerspitze. Und wo du so ganz filigran hin und her gefahren bist und so ganz filigran so leicht draufgetippt hast. Das war schon irre. Völlig, völlig überfrachtet. Also einfach überambitioniert, muss man ja sagen.
Aber sie haben es auch nicht, sie haben es halt aber auch nicht jetzt komplett rausgeschmissen und durch eine normale dumme Taste ersetzt, sondern sie haben ist der Zyklus so lange, dass sie halt jetzt bei dem Hersteller von diesem Sensor schon 30 Millionen Geräte Sensoren bestellt haben und das halt jetzt trotzdem so raus muss, oder es gibt halt trotzdem die drei Fotografen, die das trotzdem gern verwenden und jetzt muss es halt auch in das 17er rein und das andere Ding, was Apple halt gebaut hat und hat sich gezeigt, dass es doch war Blödsinn, war halt der Touchbar in den Macs. Das war auch ein sehr großer Aufwand, das war auch ein großer Softwareaufwand von deren Seite, das alles, alle Mac-Apps für diesen Touchbar umzustricken, haben aber irgendwie vergessen, dass Leute die Escape-Taste brauchen und haben die halt erst dann mit zwei Jahren zurückgebracht und dann war es vorbei.
Ja, und dann kam die Escape-Taste zurück und dann war ja Touchbar immer noch für mindestens 2-3 Jahre in etlichen MacBooks zu finden und manchmal braucht Apple dann für Kurskorrektur unglaublich, also mehrere Jahre, sehr lange. Dafür war das jetzt bei dem Kamerabutton relativ schnell. Ist tatsächlich natürlich die spannende Frage, sehen wir auch eine Reduzierung der Funktionalität, weil sie halt merken, okay, der Knopf ist auch einfach zu teuer. Also der kostet für uns zu viel, drückt irgendwie auf die Marge, ist zu komplex und führt irgendwie zu Reparaturfällen und ist teuer zu reparieren wahrscheinlich, weil er halt ein sehr, stelle ich mir zumindest vor, sehr empfindliches Objekt ist, was da noch zusätzlich am iPhone dran ist und halt keinen Mehrwert bietet. Und dann wird wahrscheinlich vielleicht doch die Frage sich früher oder später stellen, okay, dann machen wir halt einfach nur ein Taste da rein, die
es
halt.
Es gibt das Gerücht, ne, ja, für nächstes Jahr, dass die Funktionalität oder dass der Komponente einfach preislich reduzierter ausfallen soll. Das weist ja schon irgendwie so ein bisschen darauf hin. Ich glaube schon, dass es ein Zyklus-Ding ist, dass so einfach.
Schauen wir mal, was da kommt. Ne?
So viel an Vorlauf notwendig ist, um sowas nachzuregeln. Und beim iPhone geht es in Anführungszeichen schneller als beim Mac, weil das iPhone einfach das iPhone ist.
Vergleichbares Ding sind vielleicht noch die soften Tasten auf dem Lenkrad bei VW. Da haben alle gesagt, das ist eine super Schnapsidee, lasst es mal. Aber VW baut die bis heute, weil die irgendwann vor 5 Jahren das entwickelt haben, dann die Knöpfe beim Zulieferer bestellt haben und der Vertrag, der läuft, komme was wolle. Und deswegen, VW sagt jetzt selber schon, die Knöpfe waren eine Scheißidee, sorry. Aber wir müssen sie trotzdem noch verbauen. Wir können nicht aufhören, diese Knöpfe in Lenkräder reinzubauen, die man nur aus Versehen klickt. Und jetzt haben sie in den USA die Sammelklage am Hals, weil Leute aus Versehen auf die Tempomat-Taste gekommen sind und in irgendwelche Sachen reingefahren sind. Und das war halt mit den richtigen Plastiktasten kein Problem, weil die hast du entweder geklickt oder nicht geklickt. Mhm. Und die soften Tasten beim VW, die schaust du an und dann sind sie manchmal ausgelöst. Ja, das ist halt schlecht. Ja, ansonsten, habt ihr noch irgendwelche Erkenntnisse zu den neuen Geräten? Habt ihr irgendwas an Reviews gesehen, gehört? Also, es ist, glaube ich, keine große Überraschung, außer dem Gekratze, aber sonst ist alles okay. Nette neue Dinge.
Ja, ich finde es ein sehr spannendes iPhone, Also, es mache ich keine Hehl draus. Es ist interessant, zwei interessante Geräte zu haben. Und eigentlich drei, weil AirPods hatte ich vor 1-2 Sendungen nach der Vorstellung nicht so wirklich auf dem Radar und glaube ich auch hier gesagt, das klang so ein bisschen so nach so einem, also wenn du eine Watch hast, kein so einem interessanten Update und das, durch die Tests ist rausgekommen, ist plötzlich doch ein interessantes Gerät geworden. Also Mikrofone, die Funkübertragung, die Soundqualität, wo Apple sich sehr konfus ausgedrückt hat, fand ich bei der Vorstellung, scheint ernsthaft nochmal angefasst zu sein. Manche sind ein Fan von, andere finden es eher. Werde ich sehr gespannt ausprobieren, muss ich sagen. Ja, viele loben den Sitz, die Abschottung ist interessant. Also die scheinen wieder sehr interessant. Und vor allen Dingen scheint der Sensor in den Geräten im Gegensatz zu den Beats-Geräten kein Mist zu sein.
Ja.
Weil also der Beats-Sensor war ja wirklich nicht gut. Also der Sensor für die Herzfrequenz in den Beats-Kopfhörern, der Anfang des Jahres kam, der war nicht wirklich zu gebrauchen. Und der scheint jetzt ein anderer zu sein.
Also mit den AirPods 3, sie haben offensichtlich das Beats-Team an den EQ gelassen.
Und ein bisschen bassiger.
Es ist ein bisschen bassiger. Wie schlimm es jetzt ist, ist wahrscheinlich auch Geschmacksfrage. Ich fand die AirPods Pro 2 relativ ausgewogen und okay. Die ganzen Beats-Kopfhörer, die ich mal ausprobiert habe, die waren jenseits von gut und böse. Ich weiß nicht, wie weit das in diese Richtung geht. Leute sagen, es ist ihnen zu dumpf. Holger hat vorher gesagt, wenn er nur einen davon drin hat, was er oft macht, um mit dem anderen Ohr die Umwelt hören zu können, dann ist ihm jetzt der neue zu dumpf. Und da kann er auch Transparency auf und zu machen, wie er will. Das ist nichts für ihn, die geht er jetzt irgendwie weiter. Und die mit dem Sitz ist, ich habe jetzt Klagen gehört, dass Leute, die versucht haben, ihre Tipps zu wechseln, die Tipps einfach in der Mitte durchgerissen haben. Weil durch die Stelle, wo der Schaum in diesen Silikontipps drin sitzt, haben die da eine natürliche Schwachstelle. Also man sollte beim Wechseln der Tipps noch besser aufpassen als vorher, dass man sie nicht einfach in der Mitte durchreißt, sondern wahrscheinlich mit dem Fingernagel unter diesen Ring gehen und dann das ganze Ding abziehen, damit das nicht an dem Schaum zieht. Wie das jetzt sitzt, ist wohl halt dadurch auch ein bisschen anders. Die Dinger stehen so ein bisschen mehr raus. Ja, der Sitz ist möglicherweise anders, wenn man Leute schlafen auf den Dingern auch. Also würde ich jetzt nicht, kann ich eh nicht, aber es ist wahrscheinlich jetzt noch schlechter. Und Man müsste die wahrscheinlich mal ausprobieren, aber ich habe jetzt auch keinen direkten Grund, weil ich noch AirPods Pro 1 und 2 funktionierend hier habe. Also ich werde noch eine Weile abwarten. Das Mikrofon-Ding ist halt ganz interessant, weil also die Tests, man kann jetzt das Audio von dem Mikrofon im AirPod in die iPhone-Kamera reinliefern und das hört sich ganz okay an. Aber halt nur so halb okay, nicht ganz okay. Also es ist nicht, weit nicht bei, auf einem Level von einem Ansteckmikro, irgendein DJI oder das Rode oder sowas, aber besser als nix. Aber halt nicht okay, nur so okay, aber nicht.
Aber das ist ja oft der Vergleich, den du irgendwie hörst, aber den gibt's ja in der realen Welt nicht. In der realen Welt hast du nicht den Gesprächspartner im Videochat, der sagt, jetzt klippe ich mal kurz das Mikrofon hier an und welches hört sich besser an? Nein, du hast einfach nur die AirPods. Und ich glaube, durch den Nichtwechsel ist es auch trotzdem ein Qualitätssprung, den du hören kannst und der zu besseren Konferenzen führen wird. Also und die Mikrofone, also weißt du, die Mikrofone sind ja in den AirPods, weil die AirPods so weit verbreitet sind, so ein quasi... Ich bin nicht so viel in Konferenzen, aber das scheint einfach ein häufiges Ding zu sein, dass Leute einfach mit den AirPods in diese Videogespräche und Videokonferenzen und Videocalls gehen. Und alles, was das besser macht, hebt ja hoffentlich die gesamte Qualität des Gesprächs so ein bisschen an.
Da haben sie ja insgesamt geschraubt, also auch bei den AirPods Pro 2 und AirPods 4. Also das Update und Firmware-Update jetzt und iOS 26 machen da auch einen deutlichen Unterschied, finde ich. Also es ist ein Unterschied, den sogar ich höre. Das heißt, der muss relativ deutlich sein.
Wenn du den hast.
Wenn ich ihn höre, ja. Und deshalb, also bei den 3 Jahren habe ich es jetzt natürlich noch nicht gehört, ob die dann auch nochmal da was oben drauf legen. Aber die AirPods sind jetzt deutlich ernstzunehmer und gerade ernstzunehmender, was das angeht. Und gerade für eine Videokonferenz ist das, macht es sicher einen Unterschied, glaube ich, vom Audio. Ob du das jetzt für eine Produktion, für die Aufnahme, da geht es sicher immer noch an die Grenze und da wirst du natürlich mit einem anständigen Mikro und wenn du es dir irgendwie anklippen kannst, besser dran sein. Aber es ist schon ziemlich beeindruckend, dass sie da so schrittchenweise dran schrauben und dran drehen. Genauso wie an diesen Studio-Quality-Mikrofonen von den MacBooks, die auch immer besser geworden sind im Laufe der Jahre, wo du sagen konntest beim ersten, naja, mit Studio-Qualität hat es nicht mehr viel zu tun. Und inzwischen kannst du sagen, okay, du kannst die aber zumindest mal, also Videokonferenz sowieso super gut jetzt inzwischen vom Sound her und dass du könntest zur Not wahrscheinlich auch mal was aufnehmen, wenn du nicht gerade Timos Ohren hast. Also Timo, nicht zuhören, bitte. Aber sonst, Leute sonst könnten sogar Podcasts damit machen und es würde okayisch sein.
Also ich sehe es ein, wenn du irgendwie ad hoc jetzt ein Interview im Park aufnehmen willst und du hast nichts dabei und du musst ein bisschen mit dem iPhone und der Kamera weg, dann ist natürlich super, dass du jetzt eine quasi gratis Funkstrecke mit deinen AirPods dabei hast und das hört sich auf jeden Fall verständlicher an. Es hat halt nichts mit Hi-Fi oder mit einer Ansteckmikrofonqualität zu tun oder so, aber besser als nichts. Und man muss auch sagen, dass natürlich mit Video in Verbindung verzeiht man Audio sehr viel mehr. Also wenn du dir zum Beispiel mal irgendwie eine Nachrichtensendung, das Audio nur mal genau anhörst, das ist meistens katastrophal und du hast irgendwelches Gerausche und die Lüftung und irgendwelchen Mist, aber das verzeihst du, weil deine Augen einfach das
ergänzen, ja.
Ja, genau. Also wenn ich mal irgendwer dazukomme, höre ich mir die mal an, aber wahrscheinlich sind die Zweier, wenn man die jetzt im Handel sehr billig bekommen sollte, auch ein sehr guter Kauf weiterhin. Die Zweier sind halt auch im Klang etwas neutraler, so wie es ausschaut. Aber ich verstehe auch nicht, wieso Apple nicht mehr EQ-Einstellungen für die Dinger gibt. Ne? Also die könnten ja sicherlich da in der Software auch einen Schalter geben, mach mal die Beats-Signatur drauf oder mach mal neutral oder mach... Sie haben ja auch ansonsten diese Einstellungen für das Audio, wenn du schlecht hörst und wenn du dein Profil drauflegen
kannst. Du kannst ja ziemlich viel drehen an denen, wenn du in die Bedienungshilfen gehst. Ob du da jetzt natürlich spezifisch, ist zu kompliziert vermutlich, um da jetzt irgendwie nur besser Musik zu hören oder das anzupassen, aber ja, also ich war von den AirPods Pro jetzt auch von den Berichten und Testberichten jetzt auch ziemlich angetan, weil ich war ja, habe auch, also sehr, bin davon ausgegangen, dass der Pulsmesser halt irgendwie nicht viel taugen wird, nachdem der bei den Beats halt so ein Debakel unterm Strich war. Aber das haben sie offensichtlich recht solide hinbekommen und sie machen halt auch clevere Sachen, dass es eben mit der Watch gekoppelt ist. Also bei den Beats war es ja so, der hat dann einfach die Apple Watch Daten benutzt und weil der wusste, okay, die sind wahrscheinlich besser. Und hier verbinden sie es und schauen dann, versuchen da irgendwie das bessere Signal, also das, die bessere Qualität, die besseren Puls rauszuholen. Und das ist, glaube ich, schon relativ clever und macht es natürlich interessant, weil es gibt ja definitiv Sportarten, wo es einfach super ungünstig ist, den Puls natürlich am Handgelenk zu messen und es deutlich sinnvoller ist, den in den Ohren zu messen, wenn denn das zuverlässig funktioniert. Und es scheint ziemlich gut zu funktionieren. Also das ist, finde ich, recht positiv. Und diese ganze Kiste, dass sie dann diese Workouts in die Fitness-App halt auf dem iPhone geschraubt haben, das hängt ja da so ein bisschen mit dran. Das kann man natürlich auch unabhängig von den AirPods benutzen. Das einzige Manko ist, dass du die AirPods nicht als Herzfrequenzsensor für ein anderes Gerät verwenden kannst. Also die haben keinen, denen fehlt dieses Bluetooth-Profil zu sagen, ich bin ein Herzfrequenzmesser. Okay. Also du könntest die nicht mit einer Garmin-Uhr verbinden, um die als Herzfrequenzmesser zu benutzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen skurriles Beispiel, aber du kannst sie halt auch nicht mit irgendeinem Fitnessgerät verbinden, um zu sagen, übertrag meine Herzfrequenz aus meinen AirPods an dieses Fitnessgerät. Sondern im Moment, und ich weiß nicht, ob sich daran was ändert, übertragen die ihre Daten halt ausschließlich praktisch ans iPhone.
Ja,
aber das kommt auch die EU wieder und schimpft und sagt, hey, worauf
ich du musst dieses Laufrad unterstützen. Hier.
Aber das ist ein Ding, was Apple machen könnte. Also sie könnten dieses Bluetooth-Profil
Bei den Beats können sie es ja auch. Also da willst du es halt nicht, weil
darf ich mal nachhaken? Wie ist diese Verbindung? Was ist denn Apple mit der Verbindung zu Beats? Warum sprechen die denn nicht miteinander? Was geht denn da schief?
Die haben einfach keinen Bock aufeinander. Niemand will was von dem anderen wissen.
Wir bauen hier so total tolle Sensoren ein, irgendwie so. Im Herbst kommt.
Ich glaube, baut ihr mal euren Schrott in eure Beats-Knüppel. Wir bauen die guten AirPods. Das scheint ein schräges Verhältnis offensichtlich zu sein, wenn du dir diese Produkte anschaust, die ja nun unterm Strich dann doch aus dem selben Haus stammen. Ja. Und das ist schon wild dann.
Ist der zweimal entwickelt worden?
Weiß man das denn, ob die Teams komplett getrennt sind? Oder wie sprechen die? Oder ist es das gleiche Team und die haben halt das A-Team und das B-Team für Apple und für Beats?
Ja, aber man hat, also gefühlt spricht da überhaupt niemand mit. Eine haben die Nase hier oben. Wenn wir diesen vorbeigehen.
Ich mache die weißen Kopfhörer.
Wir machen die weißen Kopfhörer und schauen die anderen gar nicht erst an. Ja, ist ein bisschen komisch. Also, aber ja, unterm Strich, also ich glaube, sie wollten jetzt bei den Beats, entweder gibt es auch schon ein Firmware-Update da auch nochmal ein bisschen drehen, aber ob das natürlich den Sensor irgendwie und die Zuverlässigkeit besser macht, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Schwierig. Also, aber am Schluss ist natürlich schön, dass die AirPods Pro 3 sich bis jetzt als wirklich sehr interessant herausgestellt haben. Den Sound, für mich wäre wahrscheinlich mehr Bass gut. Insofern vermutlich ist der Sound für mich positiv, hat sich positiv dann verbessert. Das war ja von AirPods Pro 1 zu den AirPods Pro 2 schon ein ziemlicher Sprung. Schon. Auch das war zum Beispiel was ich gehört habe. Also, dass Musik sich einfach besser angehört hat mit den Zweiern als mit den Einsern. Und da bin ich neugierig. Und wo ich mir noch kein ganz klares Bild von machen konnte, ist, dass es keine einheitlichen Berichte darüber gibt, wie der Transparenz und der Adaptivmodus, wie der sich geändert hat. Also da gab es jetzt, Holger hat ja sein Nutzungsszenario geschildert, dass es ihm dann zu dumpf ist, wenn er einen nur drin hat. Und da habe ich sehr unterschiedliche Sachen jetzt von dieser Testriege an Leuten gehört. Also manche sagen irgendwie, die Stimmen werden irgendwie zu laut verstärkt. Und es klirrt so ein bisschen in bestimmten Frequenzen. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, was die Leute da für Einstellungen auf ihren AirPods laufen haben, weil, wie gesagt,
es scheint anders zu sein als vorher. Und manchen Leuten gefällt es und manchen nicht. Das muss man halt auch ausprobieren.
Ja, und was das halt auch dafür heißt, wenn du die als Hörhilfe einsetzt, wie sich die dann verändert haben. Ich meine, da ist dann wieder der Bonus, dass natürlich die Akkulaufzeit auch länger ist. Ich glaube, Apple bewirbt die sogar irgendwo spezifisch als Hörhilfe für 10 Stunden oder so. Also da ist natürlich, das macht die natürlich auch nochmal ein bisschen flexibler, wenn sie denn unter der Voraussetzung, dass sie natürlich im eigenen Ohr gemütlich und gut tragbar sitzen. Also ich habe sie ja auch noch nicht drin und gehabt und drinstecken gehabt und ausprobiert und ich habe ja immer noch ein bisschen Angst vor diesen neuen Stopfen, aber es hört sich ja so an, als würden die jetzt nicht irgendwie furchtbar mehr das Ohr verpropfen als jetzt die alten Stopfen von den Zweiern. Insofern ist wahrscheinlich egal.
Ja, also es geht ja, die Größen, die gehen ja nach unten weiter. Also die XS und XS, die unten dazugekommen sind, wenn die halt für die S bisher für deine Ohren schon zu groß war, dann hast du jetzt da eine neue Option vielleicht. Aber sie haben ja auch diesen Fit-Test, der dann guckt, was reingeht, was rausgeht und ob die Tipps irgendwie richtig sitzen. Und also ich habe das auch nachvollzogen mit meinen AirPods, wenn ich da die anderen Tipps drauf tue. Zum einen fühle ich das, dass das Quatsch ist, aber er sagt auch bei dem Fit-Test so, das ist nix. Das ist,
okay, ja.
Das kann der richtig messen und das ist schon noch ganz okay. Gut. Bits und so Real Life könnt ihr immer sehen, wenn wir einen Videostream haben, was wir meistens haben. Und dann könnt ihr auf die Real Life TV gehen, dort den Stream sehen, zurückspulen. Es gehen heute die Angaben auseinander, wie weit man zurückspulen kann. Eigentlich bis zum Anfang, aber manche Versionen von den YouTube-Apps irgendwie auch nicht. Also guckt mal auf dem Desktop-Browser oder auf der iPhone-App, da scheint es eigentlich meistens zu gehen, dass man bis zum Anfang zurückspulen kann, dann auf 2x hochgehen kann und dann den bis zum aktuellen Live-Live-Zeitpunkt irgendwie aufholen. Das ist alles ganz nett eigentlich. Und da gibt es jetzt auch neu den Real-Life-Podcast. Dann kommt kurz nach der Sendung ein Podcast raus, auch mit eurem Plus-Usernamen und Passwort geschützt. Und dann kriegt ihr wenige Minuten nach Ende der Aufzeichnung das Audio von dem Ding auch nochmal für die mobile Nutzung rübergeschoben und könnt dann direkt nachhören und müsst nicht auf mich warten. Gut. Bitte unseren Punkt Plus klicken. Herzlichen Dank an alle, die das tun. Ich habe mal das getestet mit OS 26 auf dem Gerät, wo es nicht so schlimm wäre, wenn es verreckt und irgendwie nicht mehr funktioniert, nämlich auf meinem sekundären Apple TV.
Okay. Hardcore-Anwendungsfall für Liquid Glass.
Aber die letzte Kiste irgendwo aus der Ecke gezogen.
Und das war ganz interessant, weil ich habe das installiert. Und dann kommt der Installer hoch und zeigt den Apfel und ich sehe so am oberen Bildschirmrand eine weiße Linie, die da nicht hingehört. Da habe ich gedacht, naja gut, ist halt der Installer kaputt und macht halt da oben eine weiße Linie und naja, egal. Dann ist er fertig mit installieren, sagt so Hello und bitte jetzt Profil aussuchen und einloggen und guten Tag und so weiter. Und die weiße Linie bleibt da stehen. Gehe ich in irgendeine App rein, die weiße Linie bleibt stehen. Der hat sich halt seine HDMI-Kalibrierung irgendwie geschossen.
Oh.
Und das Apple TV ist ja insofern einer von den wenigen Zuspielern, der die Qualität der HDMI-Verbindung irgendwie anschauen kann und sich irgendwie auf den Fernseher oder den Projektor einstellen kann. Das heißt, wenn du auf einen anderen Modus hochschaltest und du siehst irgendwie, er fragt, ich weiß gar nicht, ob man da dran, wo man da genau drankommt. Irgendwo im Tiefen von Apple TV Menü ist versteckt, so kalibrier mal mein HDMI. Und das führt manchmal dazu, dass bei schlechten Kabeln oder verrückten Fernsehern das dann trotzdem ein sinnvolles Bild rauskommt. Und diese Kalibrierung hat er bei dem Update weggeschmissen und hat eine weiße Linie oben reingezeichnet. Hm. Und ich musste halt gehen auf hier Video-Settings, Reset alles und dann war es wieder gut. Aber wenn du es halt nicht weißt oder dieses Menü nicht findest, hast du für immer eine weiße Linie in deinem Fernseher drin. Ist halt auch schlecht.
Es ist deutlich schlecht, ja.
Und das andere, was ich gerne gemacht hätte, ist natürlich jetzt fest meine AirPlay-Lautsprecher dort als Tonausgabe einzustellen, was ja im tvOS 26 funktionieren sollte.
Hey!
Kannst du schon machen, aber der Wireless Audio Sync, der die Latenz messen sollte, der geht halt dann nicht. Also wenn du halt Wireless Lautsprecher hast, dann geht der Wireless Audio Sync nicht mehr. Der spielt einfach das Audio nicht durch diese Lautsprecher raus. Das haben sie vergessen zu testen. Das ist, also, wenn ich da jetzt irgendwie Schlüsse ziehen sollte, da arbeitet niemand dran. Das ist nur so ein Hobbyprojekt, was jetzt irgendwie Severance verticken soll. Aber das ist diese Hardwareboxen, vergiss es, da schaut niemand drüber, ob da irgendwas funktioniert.
Also, aber was meinst du mit Wireless Audio Sync?
Du kannst ja mit dem iPhone Mikrofon kannst ja testen, wie lange das Signal aus dem Dings in den Lautsprecher in das Mikrofon vom iPhone dauert.
Ja.
Und dann kann der kalibrieren. Und dieses Audio, was da zum Kalibrieren benutzt wird, wird nicht auf die AirPlay-Lautsprecher rausgespielt. Die sind stumm.
Das ist ja Quatsch. Okay. Also habe ich logischerweise auch nicht ausprobiert, aber das ist ja völliger Quatsch.
Ja. Also tvOS noch abwarten. Man verpasst auch sonst nicht viel.
Da ist nicht viel drin. Da ist nicht viel drin. Also sieht alles so ein bisschen glasiger aus.
Sonst irgendwas?
Ja.
Irgendwelche Erkenntnisse mit OS 26?
Ich glaube, keine neue Erkenntnisse, weiß nicht. Also es ist ja immer interessant natürlich zu sehen, wenn Leute dann wenn Leute drauf losgelassen wird, wenn das Update auf Leute losgelassen wird. Aber es ist jetzt, ich meine, ich hab so von normalen Nutzern, also ich meine, es gibt natürlich das übliche Geschrei aus einer Ecke natürlich über das Redesign und es gibt die berechtigten und sehr handfesten natürlich Beschwerden über bestimmte Geschichten im Kontext von Bedienungshilfen, die halt schlecht funktionieren, oder das hatten wir, Timo, das hattest du, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen, wenn du natürlich Sachen irgendwie Schriftgröße und so verstellt hast und da ist ja Liquid Glass echt schnell dann am Rotieren und das ist natürlich sehr ungünstig, dass da so viel doch so schnell brechen kann. Und
es gibt auch Beschwerden, dass, dass allgemein der Screenreader, das Voice-Over kaputt ist für manche Leute mit Sehbehinderung.
Ja, das ist natürlich, das ist natürlich extrem suboptimal, weil wenn du halt dann in die Situation gerätst, dass halt dein Gerät plötzlich nicht mehr bedienen oder nicht mehr sinnvoll bedienen kannst. Die haben ja extra diesen, wie nennen sie den, glaube ich, Reader, noch, die haben ja nochmal einen speziellen Reader-Modus dazugepackt in iOS 26, der dir praktisch erlaubt, alle Apps und oder fast alle Apps und fast alle Ansichten in so eine pure Textform zu bringen und dann diesen Text anpassen zu können, damit du den halt möglichst gut lesen kannst oder dir auch vorlesen zu lassen. Also praktisch ein Reader-Modus, der nicht nur in Safari ist, sondern letztlich in jeder App aktivierbar ist über die Bedienungshilfen. Und der ist so ein bisschen rau. Also der hat bei mir auch noch nicht so richtig, bei manchen Apps hat er irgendwie völlig versagt und weiß nicht genau, wo es da knarzt. Aber da sind sicher Sachen, die sie jetzt sehr schnell hoffentlich nachbessern wollen müssen. Und wahrscheinlich sehen wir ja jetzt diese Woche schon ein erstes Update, vermute ich mal. Und dann, ich meine, die Beta hat jetzt vom größeren Punkt 1 hat ja die Beta-Phase noch nicht begonnen. Aber stimmt, normalerweise ist da Apple ja auch irgendwie mit 2, 3, 4 Wochen spätestens eigentlich mit dieser ersten größeren Punkt 1 immer hinterher. Also
die neuen Geräte haben halt gleich ein Update bekommen, weil das war halt ein Bugfix.
Diese Kamerageschichte, oder die hat nochmal irgendeine andere. Ja, da ist ja auch noch irgendwas mit der Kamera komisch. Und bei WatchOS gibt es, glaube ich, auch schon eine 2601, die so halb herumleucht. Also da passiert jetzt sowieso also ein Punkt 0, Punkt 1 Update müsste jetzt sowieso nochmal ganz auch für alle rausfallen.
Ein Hörer hat vorher im Chat geschrieben, er hat gerade vor der Sendung noch ein Upgrade gemacht von Tahoe auf Sequoia. Das ist die.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Nee, ich habe hier irgendwie 2 Stunden ausgehalten, nachdem sie draußen war, es nicht zu installieren. Und dann bin ich schwach geworden.
Also das eigentliche Wunder ist, dass wir dich heute sehen und hören.
ich habe einfach als Grundlage Leo, der den ganzen Sommer Tahoe mit uns gesprochen hat. Und der sagt, es geht alles.
Alles geht.
Und dann ist man halt geschockt zuerst. Also weil alles anders aussieht und dann nach 3 Tagen fällt es einem nicht mehr auf. Weil letztendlich ist Liquid Glass halt einfach nicht so prominent auf dem Mac vertreten, wie es auf den iOS-Geräten das vertreten stimmt. ist. Und die Funktionalität ist definitiv gewachsen. Ich musste so ein paar Sachen umstellen, also was insgesamt Tahoe angeht, finde ich schon einiges Nettes dazugekommen. Ich habe einige Sachen in Zweifel einfach mal gezogen, die für mich jahrelang nicht in Zweifel standen, wie beispielsweise einen Launcher zu benutzen. Ich benutze Spotlight. Ja. Ich habe allerdings nur ganz kurz mit der Zwischenablage dort ausgehalten, weil die ja so einen Doppelbefehl benötigt.
Das ist einer zu viel,
Ist eine Tastenkombination zu viel, also muss Spotlight aufrufen und dann muss man in die Clipboard-Manager wechseln und dieser, also wenn es da einen Shortcut für gibt, dann bin ich auch gerne dort bereit, aber bislang ist es dann Pastebot wieder. Und was die Menüzahl angeht, habe ich meine ganze Menübar-Sortierung Ideologie über Bord geworfen, einfach gesagt, okay, braucht man nicht mehr. Braucht man keinen, weil macOS einem sehr deutlich macht, dass das alles Hacks sind und die es eigentlich nicht wollen. Also es wäre, also ich hätte mich nicht gewundert, wenn macOS so eingeblendet hätte, du benutzt etwas, um deine Menüzahl zu verändern, das finden wir gar nicht mehr gut. So, und die haben zwar Beta-Versionen alles raus, die irgendwie funktionieren sollen, also diese Bartender und Co-Geschichten. Bartender benutzt man logischerweise nicht mehr, aber ICE zum Beispiel, auch so eine Beta-Version draußen, die funktioniert prinzipiell, aber macOS macht es, oder Apple macht es einem sehr deutlich, dass das eigentlich alles nicht mehr vorgesehen ist.
Ja.
Und deswegen, man zieht jetzt ja einfach die Icons, die man dort nicht mehr haben möchte, kann man einfach rausziehen, wegwerfen, wenn man die da nicht angezeigt haben will. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe halt die ich da nicht haben und sehen möchte, die habe ich einfach rausgezogen. Und jetzt habe ich eine sehr minimierte Menüzahl, aber das funktioniert für mich.
Ja, da fehlen ja noch Sachen so ein bisschen. Da ist ja der große Umbruch, dass du letztlich diese Menüleiste dir das Konto, du kannst dir ja so und so, weiß nicht wie viele, ich weiß nicht, ob es eine Grenze gibt, aber du kannst dir ja mehrere Kontrollzentren mit Steuerelementen anlegen und diese Steuerelemente sind ja jetzt erst am Kommen, die sind ja praktisch neu noch in dieser Form, also jetzt von Apps, Steuerelemente für Apps oder von Apps, die sind ja eine Neuerung von macOS 26, die kennen wir jetzt ja vom iPhone, kennen wir die natürlich schon, aber die sind ja jetzt neu in macOS und WatchOS 26 und das ist ganz nett natürlich, wo wir sehen, wie Apple natürlich wie diese Elemente von einem Betriebssystem natürlich dann auch durch diese anderen Betriebssysteme sich verbreiten. Und genauso wie Widgets vor ein paar Jahren, die halt auf dem iPhone mit iOS 14 oder was das war, kamen. Und dann sind diese Widgets natürlich auch, die kamen ja auch dann auf dem Mac-Desktop und natürlich auf die Watch und da kam der Smart-Stapel und was auch immer Apple sich dann da für Konzepte dran geschraubt hat. Aber das ist halt natürlich extrem sinnvoll. Und auch, da sind wir wieder bei der alten, wann wachsen eigentlich diese Systeme zusammen, weil sie natürlich wichtige Basiselemente natürlich jetzt inzwischen auch wirklich auf allen Systemen präsent sind, was aber auch einfach sinnvoll ist, auch wenn die nicht zusammenwachsen, weil es ist natürlich nützlich, Steuerelemente auch auf dem Mac zu haben und es ist auch nützlich, Widgets auf dem Mac zu haben und es ist auch nützlich, die iPhone-Widgets auf dem Mac zu haben zum Beispiel. Also, und ich meine, jetzt die EU grätscht uns ja in die Live-Aktivitäten rein, sodass wir die Live-Aktivitäten halt vom iPhone nicht auf dem Mac bekommen im Moment. Oder die EU grätscht uns rein oder Apple grätscht uns rein, kann man zuweisen, wo man möchte. Und das ist, also ich hätte die zum Beispiel auch gerne. Ich hätte auch gerne meine Live-Aktivitäten auf meinem Mac in der Menüleiste, muss ich sagen. Die haben sie ja jetzt in CarPlay reingesteckt dieses Jahr und da kam keine EU, weil CarPlay keiner eigenen Regulierung unterliegt. Nicht, dass da, kann ich Bescheid sagen in Brüssel, dass sich das einer noch genauer anschaut.
Ja. Es gibt ein Video, ein Review von irgendeinem neuen Aston Martin und in dem Exemplar ruckelt und zuckelt das CarPlay Ultra ganz enorm und die Zeiger bleiben stehen und verschwinden und so. Das ist nicht richtig ideal, weil wenn du in einer roten Ampel stehst und irgendwie drauf drückst und du siehst die Drehzahlen nicht, da hast du ja den Aston Martin umsonst gekauft.
Ja, also ich meine, solange der Ram macht, ist vielleicht egal, oder? Also ich meine, da wo wir hinfahren, brauchen wir keine Displays.
Gute Referenz.
Ja, nee, das darf natürlich nicht passieren eigentlich.
Ja, also das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, ist halt, du hast ja geschrieben auch, also wem gibst du da die Schuld? Das ist tatsächlich die interessante Frage. Und auch bei dem also das gab es in ein, zwei von den CarPlay Ultra-Tests, die damals zum Start rausgefallen sind. Da gab es auch mindestens einmal diesen Bericht. So, ja, einmal war plötzlich, waren praktisch war der Tacho weg. Das war einfach aus. Ist natürlich suboptimal. Also, weiß nicht, ob man das kann. Eigentlich kann man das CarPlay Ultra nicht in die Schuhe schieben. Eigentlich. Weiß natürlich nicht, wie die Systeme sich da gegenseitig beeinflussen, aber das ist ja alles Arbeit des Bordsystems. Das muss das Bordsystem ja stellen und darstellen und die Daten liefern und dafür sorgen, dass das immer sichtbar ist. Also das heißt, es kann ja sein, dass CarPlay Ultra abschmiert, aber das dürfte sich nicht auf das Bordsystem auswirken. Das heißt, du müsstest dann immer noch das Aston Martin Tacho sehen halt mit seiner digitalen Darstellung.
Und eigentlich, wenn das Telefon wegknallen würde, weiß nicht, die Coverart von dem Musiktitel sollte verschwinden oder so. Und dann müsste es ja zurückfallen auf den Stock Aston Martin Tacho, der sowieso auch da ist. Also das darf eigentlich nichts. Ich würde das jetzt Aston Martin Mercedes in die Schuhe schieben, die halt diesen Computer sehr wahrscheinlich entwickelt haben.
Ja, also ich kann, also aus der technischen Konzept von CarPlay Ultra kann ich nicht verstehen, wie es sozusagen CarPlay Ultra so einen Crash auslösen könnte. Aber du weißt natürlich nicht, wie die Systeme dann konkret verzahnt sind. Und solange wir halt nur dieses eine Fahrzeug oder jetzt vielleicht noch ein zweites Fahrzeug dann mit CarPlay Ultra haben, bringt uns das natürlich irgendwie auch nicht weiter. Aber da wird Apple sicher auch involviert sein, vermutlich, weil das ist ja jetzt offensichtlich was, wo sie ja spezifisch auch mit Aston Martin zusammen dran geschraubt haben. Also da wird wahrscheinlich auch jede Seite draufschauen auf solche Geschichten.
Mhm. Nur um das nochmal abzuschließen, also es bietet sich trotzdem, der Tipp ist gar nicht schlecht zu warten, weil natürlich viele Updates von Apps für macOS reintrudeln, die nochmal so ein bisschen Kompatibilität herstellen. Und man muss sehr tapfer sein, also ist ja alles sehr rund geworden, ne? Bei macOS.
Und rund heißt nicht, dass alles rund läuft, sondern rund heißt, viele Elemente sind, sagen wir mal, etwas rund. Ja, und wir sprechen und natürlich nicht von rund, sondern wir sprechen von konzentrisch.
Ja, aber es gibt halt 15 verschiedene konzentrische Rundungen. Also da muss man
Kraut und Rüben.
Hart sein. Also wenn einem sowas wichtig ist, wie irgendwie Fenster liegen genau aufeinander und das eine hat nicht eine andere Rundung als das dritte. Da musst du über viel hinwegblicken. Ich meine, es ist keine Sache, die einen so in der Funktionalität einschränkt, aber es sticht arg ins Auge. Ich habe jetzt gerade drei Fenster übereinander, die haben alle drei verschiedene Rundungen.
Also Leute, die da empfindlich sind, die sollten tatsächlich also noch eine gute Zeit lang mit dem Upgrade auf macOS 26 warten, weil da muss noch einiges gerade gebogen werden. Auch die Ampel-Buttons von den Fenstern, die wuschen jetzt manchmal einfach in die Seitenleiste mit rein, manchmal ist da einfach Text drüber. Das muss man einfach gekonnt ignorieren und sagen, das macht ja überhaupt nichts. Das sind Sachen, die mit denen man gerade auf macOS 26 wirklich rechnen muss und wenn man da jetzt schon zugreift.
Aber ich muss das nochmal beschreiben, weil ich habe jetzt zum Beispiel ein Fenster, das hat so eine geringere Rundung, so ein altes Fenster, das liegt jetzt so in der linken oberen Bildschirmecke, siehst du das. Und dann schiebst du jetzt so ein neues Safari-Fenster, das schiebst du drüber und siehst, also in die gleiche Ecke schiebst, aber du siehst das untere noch, das Fenster, weil das eine andere Rundung hat. Und es kann einen wahnsinnig machen, wenn man sowas ein bisschen pedantisch unterwegs ist.
Ja.
Es ist halt, ich habe einen Bug gesehen, wenn du eine Tastatur offen hast und dann dein Telefon von Light Mode auf Dark Mode umschaltest und hin und her, da fliegen jeweils alle Tasten so aus der Ecke wieder rein auf diese Tastatur. So.
Das sah ganz gut aus, fand ich.
Ich war Sollten mir gar
nicht
so lassen.
Sicher, ob das nicht irgendjemand gezielt designt hat. Weil die Tasten reinfliegen lassen, ja.
Ja, das ist alles ein bisschen schlimm. Was ganz hübsch ist hingegen, ist natürlich, dass sie für Mac Minis, die irgendwo im Schrank stehen, kannst du jetzt, wenn der Mac Mini neu gestartet ist, weil Stromausfall war oder Systemupdate oder irgendwas, dann kannst du jetzt das FileVault-Passwort über SSH eingeben. Das heißt, du musst nicht mit der Tastatur unter den Tisch krabbeln oder brauchst so eine KVM-Lösung oder sowas, sondern du kannst einfach per SSH, solange der Mac Mini am Ethernet-Kabel steckt, das FileVault-Passwort reingeben und dann startet er weiter und ganz normal und dann hast du wieder VNC.
Ist aber logischerweise wahrscheinlich nur. Also von Haus aus, wenn du nichts anderes installierst, läuft das nur lokal, ne?
Ja.
Ja, und du müsstest schon irgendwie wilde Tailscale beim Bootvorgang installieren, was nicht empfohlen wird oder glaube ich nicht empfohlen wird, wenn du das auch aus der Ferne machen möchtest.
Also auf dem Rechner läuft dann gar kein Tailscale und sowas, aber du müsstest halt irgendwie dir noch einen Raspberry in dein Netz hängen und dann auf den drauf gehen und von dort dann auf deinen lokalen
Genau, Rechner. Genau, wenn du im lokalen Netz bist,
Dann bist du da drauf und das ist halt auch so krass überfällig. Ja, also
ja, das ist schön.
Wahrscheinlich müsstest du jetzt sogar, ich habe es noch nicht installiert natürlich, weil der Mac Mini soll ja funktionieren, aber wahrscheinlich solltest du jetzt sogar in dein lokales Netz reingehen, auf deinen Raspberry draufgehen oder deine Fritzbox und von dort aus ein Wake on LAN schicken, dann sollte wahrscheinlich der Mac Mini angehen, dann kannst du dem dein FileVault-Passwort über SSH geben und dann geht die Kiste aus der Ferne an und du musst halt, sparst dir das ganze Theater. Und das ist sogar egal, wahrscheinlich, dass der Button auf der Unterseite ist.
Ja, da haben sich nur Leute drüber aufgeregt, die sowas auch installieren können, stimmt. Ja.
Ansonsten neu bei Apple in Deutschland ist Apple Sport. Die Sport-App ist jetzt hier gelauncht und habe ich mal installiert und ich wollte eigentlich nur sehen, ob die schnell genug pusht, damit ich, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Fußball verpasse, weil ich arbeite oder sowas, dann kann ich live diese Torergebnisse irgendwie rein gepusht bekommen und dann habe ich auf Mastodon gefragt, wie schnell sind sie denn, weil diese anderen Live-Activity-Fußball-Apps, die wir schon gesehen haben, FODMOP und so weiter, habe ich ja alles mal...
dieser Name.
Ja, aber die App ist leider so gut. Aber es ist halt FODMOP. Ich weiß auch nicht.
Ja. Und FODMAP ist, also war zumindest, wann auch immer das kam, keine Ahnung, als Live-Activities neu kamen, wahrscheinlich kam das. Und da war wahrscheinlich gerade irgendein WM-Blödsinn, keine Ahnung. Hm. Und der FODMAP, der hat das Tor gepusht, bevor das im Fernsehen kam. Ja, also das, der war sehr schnell, der FODMAP, und hat dann diese, also das war, bevor das Tor im Fernsehen gefallen ist, kam die Notification von FODMAP. Jetzt habe ich gefragt, wie ist es denn jetzt bei diesem Champions League-Spiel, was da irgendwie vorgestern war? Und er hat irgendwie FC Bayern ganz viele Tore geschossen und es war wohl ein wahres Schützenfest.
Fachausdruck, ja.
Ja. aus dem Profisport. Ja.
Und der jemand auf Mastodon hat gemeint, das hat so 60 bis 90 Sekunden gedauert, bis das dann nach dem Fernsehen gekommen ist, die Notification von Apple Sport. Also das ist eine ganz ordentliche Verzögerung. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Es ist Spoiler, Fußball ist eh wurscht. Aber es hat halt relativ lang gedauert. Apple könnte, je nachdem, wo sie die Daten halt eingekauft haben, ich nehme an, das sind die gleichen Datenquellen, die auch ein FODMAP einkauft. Also,
sollte man meinen, ja.
Ich meine, wie viele Leute können da zuschauen und auf Tor klicken, wenn jemand ein Tor schießt? Also,
Ja, aber FODMAP ist ja so lustig, die pushen ja relativ, also sehr zeitnah und müssen halt manchmal korrigieren, weil halt das Tor dann doch nicht ein Tor war. Und dann kommt halt der Push, war doch kein Tor. Also die trauen sich zu pushen. Und ich glaube, Apple Sport pusht, wenn Tor ist.
Das kann auch sein. Und sie haben halt, also du kannst dir halt, ich hatte die App ja vorher nicht gesehen, du kannst dir halt aussuchen, welche Ligen dich interessieren. Also ja. Bundesliga, erste, zweite,
korrekt.
Serie A oder wie das Zeug heißt und Champions League und so. Und sagst du, diese Ligen möchte ich gerne abonnieren. Und dann sagst du, hier, das sind meine Lieblingsclubs. Und dann kannst du Sternchen dran machen an die Frankfurter Bären. Dann kriegst du halt automatisch die Live-Activity, wenn die Frankfurter Bären angetreten sind. Und das scheint soweit zu funktionieren. Sie zeigen dir auch die Wettquoten an. Jetzt wie das, ich nehme an, das ist so ein Faktor von, je höher die Zahl ist, desto unwahrscheinlicher ist es. Aber ich habe es nicht genau. Wisst ihr, wie Wetten funktionieren? Ja.
Nie verstanden.
Sportwetten, absolut keine Ahnung. Das
ich glaube, das ist auch ein Auszeichnungsmerkmal, wenn man das nicht weiß einfach. Das, also, ja. Das ist keine Wissenslücke, sondern das ist eine,
Das ein ist Wissensgewinn. Eine Wissenslücke, mit dem man sich stolz
darauf sein soll.
Naja, aber jetzt ist zumindest mal hier und sie haben 15 Mal mir angeboten. Willst du nicht NFL? Willst du NFL? Wir haben NFL. Also so ein Banner oben, so klick mal NFL, weil das auch ganz wichtig ist.
Okay, das ist einfach aus der US-Version drin.
Wahrscheinlich. Ja, aber jetzt ist das auch da. Und ich meine, wahrscheinlich ist es nett, wenn du immer das aktuelle Ergebnis von deinem Club irgendwie sehen kannst, wenn dich das interessiert.
Und sag mal, die Sportwetten, ich habe es nicht nachgeguckt, aber die kann man doch in den Einstellungen ausschalten, oder?
In den USA, ja. Ich schau mal hier.
In den USA, ja. Weil das war in den Einstellungen lustig versteckt. Ja, die Show Betting Odds kann man ausknipsen, was man einfach mal empfehlen kann.
Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, oder?
Das ist super.
Und du hast drei verschiedene Odds-Types, American, Decimal und Fractional. Was sind das jetzt?
Weiß ich auch nicht.
Was tut denn das? Betting Odds provided by DraftKings. Okay.
Oh. Lass mal Themenwechsel, weil das ist, sonst ist gefährlich hier.
Das ist echt Desaster.
Ja.
Okay, dann hatten wir noch neulich von der IAA hatten wir noch eine Frage offen, also zumindest ich in meinem Hinterkopf.
Ja.
Wie das denn funktioniert mit dem mit der Ladetechnologie, mit dem großen G-Pad von Porsche.
natürlich. Selbstverständlich.
Also die hatten zumindest kein Schild dort oder so und keine Information, wie schnell das lädt und wie hoch die Verlustleistung ist und was das System kostet, also was du dort bekommst, um dann neuen Porsche aufzuladen, ist also eine Ladematte, ein Ladepad. Das ist so ein, ich glaube, 1,10 m x 80 cm x 6 cm hoch. So ein Kasten, den du dir in deine Garage schrauben lässt und wo du mit dem Auto drüber fährst. Es ist auch noch nicht so richtig klar, jetzt auch nicht nach der Pressemitteilung, wie du zielen musst. Also wie genau musst du treffen, damit das wirklich funktioniert. Weil du hast ja nicht die Magneten wie im MagSafe, sondern du musst ja irgendwie mit dem Auto über dieses Ding treffen, damit das auf das Gegenstück in der Autounterseite irgendwie hinpasst. Okay. Auf jeden Fall fährst du mit dem Auto über dieses Pad und musst irgendwie treffen. Und wenn du dann an der richtigen Stelle bist, vielleicht hilft auch das Auto, vielleicht hat es unten eine Kamera, keine Ahnung, ja. Aber dann fährt das Auto über dieses Ding drüber und lässt dann die Luftfederung ab und setzt sich auf dieses Pad drauf.
Okay.
Das heißt, der Abstand zwischen dem Pad und dem Auto sind nur wenige Zentimeter. Also 1, 2, 3, 4, 5, man weiß es nicht, aber weniger, als man vielleicht meinen würde. Aber das heißt auch, es geht nur mit einem Porsche, mit der Luftfederung, was wahrscheinlich alle haben. Keine Ahnung.
Nee, das ist, glaube ich, ein Extra für 7.000 Euro.
Das ist natürlich die Frage, was kostet dieses Pad? Das kostet 5.000.
Natürlich.
Ja, im Vergleich, eine Wallbox kostet, eine teure, richtig nice, kostet so 500. Ja.
Okay.
Nur zum Vergleich. So.
Yeah. Ja. Naja, aber ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Ist schon cool. Einfach.
Ja, ist ein bisschen Zukunft.
Ja.
Und also die Box kostet 5.000, dann kostet Installation vom Elektriker wird ein bisschen was kosten und das Extra im Auto kostet nochmal 2.000. Also das Gegenstück im Auto kostet 2.000. Also bist du 7.000 plus Elektriker, also bist viele Tausend los und dann ist das installiert. Und die Anschlussleistung von dem Ding ist 11 Kilowatt, so wie viele Wallboxen auch. Aber 11 Kilowatt sind ja auch relativ viel so. Also ein Föhn hat so 1000, 2000 Watt und das sind 11.000 Watt. Ne? Also einfach recht viel. Und dann fährst du da drüber und dann lädt das Ding. Und das Effizienz von dem System soll bei 90% liegen. Ja, also zum Beispiel haben wir gesehen, die Effizienz von diesem MagSafe-Pack für das iPhone R ist bei 65.
Sowas, ja, in der Art.
Ist 90 schon nicht schlecht. Ja, ja, also verhältnismäßig ja. 90 ja, ja. Sehr gut. Man muss halt auch beachten, dass so ein Porsche kommt wahrscheinlich mit einer 100er Batterie. Das heißt, der lädt 10 Stunden. Das heißt, in diese Garage werden halt 10 Kilowattstunden Verlustleistung reingeheizt. Das merkst du schon auch. Also das wird halt richtig, richtig warm und auch ein bisschen teuer. Also das heißt, das, was ich in meinen Smart reinlade, das verschwendet der. Ja, weil schneller lade ich den Smart hier meistens nicht und das ist einfach, was der Verlustleistung vom Porsche ist, das ist das, was ich in den Smart tanke. Also ich fand es nur lustig, dass es halt so verschwenderisch mit der Power ist und aber ich habe auch geschrieben, so, wenn du einen Porsche kaufst, ist wahrscheinlich wurscht, was der Strom kostet. Ist ja auch wurscht, was das Benzin kostet. Ja, das war das eine zur Ladetechnologie und das andere zur Ladetechnologie ist auch lustig. Flughafen München hat einen Ladepark installiert, den größten Ladepark von ganz Bayern. Nämlich 235 Ladesäulen haben sie dort hingestellt und haben es geschafft, in der Pressemitteilung alle relevanten Details, die dazu interessant wären, wegzulassen. Sie haben reingeschrieben, wir haben 52 Ladesäulen. Fertig. Punkt. Aus. Ende. Ja. Okay, aber die Fragen wären ja eigentlich, wie wird das abgerechnet? Ist das im Parkhauspreis inklusive? Musst du da über Nacht stehen oder wird das irgendwie voll clever die Last zwischen den 235 Ladesäulen geteilt? Weil beim Flughafen-Parkhaus ist ja meistens so, dass du 1, 2 Tage stehst oder eine ganze Woche stehst. Dann könntest du ja auch wissen, okay, der Kunde hat irgendwie Woche Urlaub gebucht und kommt am Dienstag zurück, dann könnte ich ja erst am Montag sein Auto aufladen und kann so lange, oder ich lade am Tag, wenn das Solar runterkommt, was sie auch installiert haben, dann lade ich halt die Autos so schnell, wie es geht, aber die bald wegfahren zuerst, aber das sagen sie alles nicht. Das ist einfach alles ein Geheimnis, wie das genau abgerechnet wird. Dann kam irgendwie einen Tag später, kam so ein Fernsehbeitrag, der hat dann gesagt, dass es 49 Cent kostet, was so ein üblicher Kilowattstundenpreis, aber sagen sie auch wieder nicht, wie bezahlt wird. Weil Bezahlung ist ja das eigentliche größere Problem bei den Dingern immer. Aber gut. Und das Allerlustigste bei der ganzen Geschichte ist, dass natürlich der Herr Söder zu Gast war bei der Eröffnung. Und der Herr Söder, der hat dann demonstriert, wie er mit so Ladesteckern umgehen kann. Nämlich nicht. Der hat noch nie so ein Ding gesehen. Der hat sich da hingestellt. Und dann an diesem armen Stecker rumgezuppelt und weiß gar nicht, was ihm da passiert ist und so das Auto verriegelt hat.
So sah ich auch aus, als ich in der Sommerferie an der Stromtankstelle stand. So sah ich genau so aus, bloß als ich keinen Anzug anhatte.
Naja. Der Herr mit dem M ist vom Flughafen M München. Das ist der... Aber es ist ja gut, wenn es vorwärts geht mit den Ladeplätzen am Flughafen. Die hatten bisher so einen Service, Also die hatten bisher so, weiß nicht, 10, 20 Stück installiert und die waren halt immer voll, weil natürlich die Autos dort immer lange stehen. Ja. Und die hatten aber noch so einen Concierge-Service, wo du das Auto mit deinem Schlüssel dort abgibst und der Schorsch kommt dann und lädt dein Auto irgendwo auf und stellst dann irgendwo voll auf den Parkplatz. Das hatten sie also schon länger. Aber das ist ja das eigentliche Problem. Wie machst du, wie regelst du das, dass du alle Autos irgendwann rechtzeitig voll bekommst, ohne irgendwie ein 235 mal 11 Kilowatt dort reinzuladen gleichzeitig, das ist ja ein bisschen viel. Aber ganz interessant, und da geht es auch weiter, nur der Herr Söder sollte mal mit seinem Stecker ein bisschen mehr üben. Der hat das ja noch nie gemacht. Das ist ja das erste Mal, dass er so ein Ding anfasst.
Aber der weiß doch Pressetermin und er hat trotzdem gerufen, we're doing it live. Weißt du? Fuck it.
Maybe, ja. Gut. Ansonsten gab es noch ein paar Kleinigkeiten. Ich wollte noch mal ergänzen zum Radfahrroutenplanen.
Ja.
Ich hatte mal ein bisschen mit Komoot gespielt und das ist okay, aber ich war nicht einverstanden mit der Einordnung von Komoot. So, wie anspruchsvoll ist eine Strecke? Und du kannst auswählen, was willst du denn machen? Sagst du Gravel und sagst du E-Bike Gravel zum Beispiel.
Mhm.
Und mal ist diese Route vollkommen okay fahrbar für mich gewesen. Und mal nicht. Und ich musste absteigen. Und das wäre sehr, sehr blöd, weil das dann zu matschig geworden ist oder zu grobe Steine und ich hätte es nicht mehr irgendwie bremsen können und so. Und hatte irgendjemand, möglicherweise Basti oder du oder ein Hörer, ich weiß nicht genau, irgendjemand hat gesagt, nimm doch mal einen Bike-Router und wähle dort das Quellnix-Profil aus. Was einfach sehr lustig ist, weil es einen lustigen Namen hat.
Ja, der Name ist einfach das Beste.
Und wenn du dann bei bikerouter.de bist, dann kannst du hier links oben aussuchen, welches Profil du haben möchtest. Nämlich, mein Mauszeiger ist weg hier. Sagst du Gravel Quellnix, das ist Less Traffic.
Ja.
Und der versucht halt, und du kannst ja das Profil, den Source Code kannst du dir hier anschauen. Wenn du sagst hier Customize Profile und das Profile ist Source Code. Und dieses Profile vergibt für verschiedene Straßentypen halt quasi Bonus- oder Maluspunkte und sagt so, hier fährst du mehr lang und hier fährst du weniger lang. Und das habe ich jetzt diese Woche auf 120 Kilometern mal ausprobiert. Und das war ziemlich gut. Das war nicht, also es war nicht 100%, aber es war 99% okay. Und das hat für mich jetzt Routen rausgesucht, für die auf feinem Sand oder Waldboden oder grober oder feiner Kiesel oder Landstraße, aber solche ohne Autos drauf, was auch sehr cool ist. Mhm. Und das hat richtig nett funktioniert. Und dieses GPX-File, was da rausgefallen kommt, kannst du dann in Komoot oder in irgendwas anderes reinstecken und dann damit losfahren. Das ist ganz cool.
Ja. Also Bike-Router mit seinen Profilen und ich glaube, haben wir auch damals drüber gesprochen, dass man tatsächlich Bike-Router inzwischen in der Lage ist, auch, also es ist ja eine Web-App und die auch eigentlich davon natürlich profitiert, in einem großen Browserfenster zu laufen, aber man kriegt es inzwischen tatsächlich auch auf iPhone und iPad bedient und zwar relativ okay, also das funktioniert schon gut, sodass man auch mal schnell eben unterwegs halt vom Smartphone aus sich eine Route zusammenklicken kann, was natürlich wichtig ist, weil das es fehlt halt einfach irgendwie diese komfortable Möglichkeit, das eben auf dem kleinen Telefon zu machen. Wenn man natürlich vorher das schlaue Eichhörnchen plant vorher seine Route, dann kann man das natürlich sowieso gemütlich einfach im Browser machen und kann sich da kann man ganz viele Sachen, unglaublich viele Sachen einstellen. Und man kann ja auch diese Profile, die du eben auch gezeigt hast, man kann die nicht nur einsehen, sondern man kann die natürlich auch editieren und auch sein eigenes Profil sich da bauen und mit was bestimmte Kriterien dann erfüllen soll. Natürlich basiert auch Bike-Router natürlich darauf, dass die Gegebenheiten vor Ort natürlich auch denen entsprechen, die in der Karte verzeichnet sind, was halt dann die Frage ist, wie aktuell ist jeweils das OpenStreetMap-Material, was da vor Ort dann jeweils vorliegt und sind da Leute von der Community unterwegs, die natürlich diese Daten auch anpassen und aktuell halten. Und je aktueller das natürlich ist, desto besser funktioniert das am Schluss. Und viele von den Profilen sind also super, auch meiner Erfahrung nach. Also das Quellnix-Profil ist wirklich lustig, hervorragend, aber auch viele von den anderen, also auch wenn man wirklich nur zum Beispiel wirklich asphaltierte Straßen nur fahren will, findet man auch was spezifisch natürlich für Rennräder. Es gibt jetzt mehrere Gravel-Profile auch zur Auswahl. Es gibt natürlich Mountainbike-Profile, die habe ich jetzt noch nicht zum Beispiel ausprobiert, spezifisch. Und dann gibt es noch so ein Randonneur-Profil, wo du irgendwie so ein bisschen Gemix an Straßentypen hast. Also das ist ist sehr interessant und man kann natürlich diese, man kann halt unglaublich schnell lange Routen damit planen, weil man sich, also man kann auch das sehr kleinteilig machen und sich jedes Detail anschauen und jedes Detail natürlich dann nochmal umschieben oder wo man weiß, hier ist eigentlich diese Route besser, kann man die dann für sich auch anpassen. Aber man kann sich sehr gut auch darauf verlassen, was die Automatik letztlich macht oder das Profil, was man gewählt hat. Und am Schluss kommen, dass ich irgendwie eine Route hatte, mit der ich völlig unzufrieden war, ist mir noch nie passiert. Und gefühlt würde ich sagen, jede Route, die aus Bike-Route rausfällt, war immer besser als eine Route, die mir Komoot spezifisch jetzt ausgespuckt hat. Obwohl ja Komoot all diese, wo fahren unsere nutzerlangen Daten und Heatmap-Daten praktisch hat, die in Bike-Router ja letztlich fehlen, waren die Ergebnisse von Bike-Router für mich trotzdem immer besser und passender.
Ja, also hier, das ist zum Beispiel die Route jetzt zum Kloster Andex, die ich dann gefahren bin und das war sehr okay. Also
ja.
Die andere Route bin ich dann gefahren zum Schloss Kaltenberg. Da waren ein, zwei Stellen, wo er unbedingt durch den Wald wollte, was halt relativ unangenehm war, wenn halt daneben ein komplett okayer Waldweg gewesen wäre. Ja, also aber einfach gerade durch den Wald oder auf dem Waldweg bleiben und dann bin ich halt auf dem Waldweg geblieben. Das war 5 Meter länger, aber es war halt zu bewältigen. Also das so Kleinigkeiten oder er will unbedingt durch einen fiesen Feldweg, wenn da ein Radweg neben der dann Bundesstraße ist oder so. Ja, also
Ja, das gibt's dann, also gerade dieses Quellnix, die Gravel-Profile, die werden wahrscheinlich dann wirklich eher eben den Minuspunkt da setzen. Dann wollen die keinen Asphaltradweg an der Landstraße oder an der Bundesstraße, insbesondere nicht an der Bundesstraße, und gehen dann lieber auf den Schotterweg, der halt durch den Wald oder wie auch immer der beschaffen ist, der Weg, der dann durch den Wald läuft. Und ja, kann man dann sicher sagen, wäre ich lieber irgendwie neben den Autos lang gefahren, aber
weil du musst, andere, also in der Stelle, deswegen war es so dumm, weil ich dann musste sowieso auf diesen Radweg drauf, 5 Meter weiter.
Ja, klar, das ist dann halt natürlich, da gibt es sicher immer Konstellationen, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Quatsch gewesen, ne? Ich eigentlich auch gleich besser fahren können. Das kenne ich schon auch. Also von allen Routenplanungen und nicht spezifisch jetzt von Bike-Route, aber das gibt es sicher auch bei Bike-Route, klar.
Ja. Nö, aber so, das war jetzt ganz nett und dann kannst du halt dieses GPX in irgendwas reinstecken, in deinen Fahrradcomputer oder in deinen Komoot oder was auch immer du sonst verwenden möchtest. Und beim Komoot kannst du dann noch, fragt er dich noch, soll ich jetzt genau dieses GPX laden, was so wie du es gegeben hast, oder soll ich das auf meine bekannten Wege drauf matchen? Es kann halt auch sein, dass er deswegen, also eine Stelle war einfach falsch, da hat er einen Weg gezeigt, den es nicht gab. Das kann jetzt das Problem vom Bike-Router gewesen sein oder das Problem vom Komoot, weil er sich da einen Fantasieweg ausgedacht hat. Aber das ist dann auch kein Problem, weil du kannst einfach ein bisschen rauszoomen auf der Karte und siehst, okay, ich will in die Richtung, dann bleibe ich auf dem Weg und dann komme ich wieder da durch.
Ja, also da ist halt einfach, Karten sind halt zu statisch am Schluss, um alle Gegebenheiten vor Ort abzudecken. Und wenn dann natürlich du auch genau dieses die dann in Komoot, ich frage mich auch immer, ob es dann sinnvoll ist, das von Komoot nochmal anpassen zu lassen. Ich habe das auch, also Komoot legt da ja nochmal ein eigenes Routing drüber, was dann halt dir sagt, bieg halt die nächste Straße irgendwie rechts ab, was auch auf Fahrradcomputern teilweise damit drauf landet, was natürlich ganz interessant sein kann. Und natürlich kann man auch dabei auch einfach drauf verzichten und sagen, nee, pack mir halt einfach nur diese GPX-Route in Komoot rein und synkt die halt mit irgendeinem anderen Gerät dann wieder, das ohne dann nochmal ein eigenes Mapping da rein zu quetschen. Ja, hat wahrscheinlich alles seine eigenen Vor- und Nachteile unterm Strich.
Ja, aber das war jetzt ganz nett. Ich nehme an, die Saison ist jetzt mehr oder weniger vorbei, wenn man es warm haben möchte.
Jetzt kommt der goldene Herbst, kommt und dann wird fantastisch eigentlich.
Schauen wir mal. Aber das war jetzt soweit ganz nett. Ich habe jetzt 500 Kilometer runter auf dem Rad.
Schon mal ziemlich gut.
Und das ist eigentlich ganz nett. Also das war zumindest mal eine gute Entscheidung. Nette Ausflüge und so ein Kram und große Freude.
Ja, das ist super. Radfahren, sehr gut. Sehr gute Sache.
Ja, gut. Ich denke, wir sind heute auch schon fast durch. Ich war so viel Radfahren, dass ich nicht den Event von Meta anschauen konnte.
Die komische Uhrzeit. Ja, können wir ja.
Nächstes Mal vielleicht. Mal oder irgendwas. Aber es ist halt leider die dumme Facebook-Firma, aber es ist halt trotzdem auch so ein Ding, was wo Apple auch mitspielen wollte. Und es ist halt auch ein interessantes Ding. Und
ja.
das muss man, glaube ich, trotz allem dann irgendwie sich nochmal ein bisschen anschauen. Deswegen biegen wir mal zu den Picks ein. Alex darf anfangen.
Ich habe eine Podcast-App.
Oh ja.
Mal wieder. Podcast-App kann man ja nie genügend haben und Empfehlungen schon gar nicht. Ich verwende jetzt seit August Updates, heißt die Podcast-App. Das ist ein Mann-App aus Schweden. Und der Podcast-Player, der war vor der Liquid Glass-Fizierung.
War der schon in Liquid Glass?
Der war sehr cool, sehr funktional, deswegen hat er mich auch so begeistert irgendwie, weil das so eine coole Herangehensweise ist mit dieser einzelnen View, die du, also du hast so eine Liste von Podcasts, die da eintreffen und du kannst diese Liste kannst du sortieren nach ungespielt, du kannst alle Updates einblenden oder nur die Updates, die heute zum Beispiel reinkamen und dann gehst du halt deine Podcast-Liste durch und du hast nicht irgendwie wilde Ordner und Playlisten und so, das ist alles Quatsch meinem persönlichen Empfinden nach, sondern du hörst einfach die Podcasts, die da reinlaufen in diese Liste, hörst einfach weg oder sortierst sie aus. Aber es ist so ein bisschen das Castro-Prinzip.
Ja.
Es ist schon sehr ähnlich. Aber ich muss die App nochmal explizit erwähnen, weil Liquid Glass einfach dem eine hübsche Gestalt übergestülpt hat. Also der war sehr funktional und der hat mich auch schon vorher abgeholt, weil der einfach nett war, aber mit iOS 26 Fizierung, die ja viele Apps jetzt bekommen haben, sieht der einfach sehr hübsch aus, weil vieles einfach von Haus mitkommt. Also du hast am unteren Bildschirm hast du so drei Reiter noch, also alle Podcasts angezeigt, Episoden, die du runtergeladen hast, weil der Podcast geht einfach mal erstmal davon aus, dass du das streamst. Du lädst da nicht Unmengen an Gigabyte irgendwie runter,
okay.
Sondern du gehst daran irgendwie so. Also es ist sicherlich zu diskutieren, ob...
Ja, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansprüche und Meinungen, was das angeht. Ja,
ich finde es halt ganz... Also ja. Mir passt die Herangehensweise halt, weil du halt nicht mit einem Wust von Daten agierst, sondern einfach sagen kannst, ich installiere auf dem iPad und dann ist halt die Liste ist halt sofort da, weil irgendwie, weißt du, synchronisiert werden muss. Der lädt nicht
erstmal 3 Gigabyte runter, ja, genau.
Und es wird halt alles gestreamt, was halt dazu führt, dass halt... Das Abspielen hat auch eine Sekunde dauert, bis es losgeht. Also, weißt du, es kann halt je nach Podcast unterschiedlich sein. Und du hast eine History, also da was durchgelaufen ist, um dich wieder reinzufinden. Du hast eine sehr große also ist alles sehr groß aufgebläht, was von der UI cool ist für die Bedienung. Ich finde es einfach gut, wenn du große Play-Buttons hast, wenn du große Menüs hast, vorzuspringen, zurückzuspringen. Das lässt sich alles anpassen. Du hast die typischen Kandidaten, wie halt die Chapters hast du. Du kannst direkt in Chapters reinspringen, sie überspringen. Du hast den Sleep-Modus und natürlich die wichtige doppelte Abspielgeschwindigkeit. Und nicht nur doppelte Abspielgeschwindigkeit, sondern variable Abspielgeschwindigkeit. Und du kannst die pro Podcast auch festlegen. Also du kannst sagen, dieser Podcast, der ist mir zu langsam, den will ich immer auf 2x hören beispielsweise, aber diesen anderen Podcast nicht. Ist super simpel, super funktional, genau das, was ich gesucht habe. Ich möchte sie eigentlich nicht zu hoch loben, weil ich muss sie irgendwann nochmal picken wahrscheinlich, weil also es zeichnet sich ab, dass sie sich festsetzt bei mir. Also das ist genau ein viel, also es ist genau simpel genug, dass sie für meine Anwendungsfälle genau passt. Lässt sich einmal bezahlen, kann man aber auch irgendwie ein paar Euro jährlich oder monatlich sicherlich auch einwerfen. Kommst mit deinem OPML-File da an, logischerweise, und schiebst das rein und dann sind deine Podcasts importiert. Nicht so wie Apples Podcast-App, die da noch nichts von gehört hat.
Also, dass das in Apple Podcasts immer noch nicht möglich ist, ist echt absolutes Debakel, muss man sagen.
Er ist schon fies, ja. Ist, wie gesagt, ein Entwickler, ich finde den auch sehr sympathisch, was sicherlich immer, also ich kannte den vorher nicht, aber ich habe die App kennengelernt und dann habe ich mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben, habe ihm gesagt, dass wir seine Button unter iOS 18 fies aussehen. Und dann hat er gesagt, hier ist die Testflight für iOS 26 und plötzlich Buttons, die toll aussehen. Großartig. Hat so, wie gesagt, so ein paar simple Einstellungen. Sehr funktionalen iCloud-Sync. Du kannst deine Podcasts auch wieder exportieren, was auch einfach, weißt du, gängiges Feature, aber das muss einfach sein. Du willst deine Liste schnell reinholen können, du willst sie aber auch rauskicken können, um Podcast-Apps auch wieder zu wechseln. Ja, ich mag das Konzept, muss ich sagen. Mit dem Streaming muss man klarkommen, wenn das nichts für einen ist, dann ist man sehr oft damit beschäftigt, Episoden runterzuladen. Das was natürlich Quatsch ist, so ein bisschen. Er sortiert die halt, wie du das möchtest, nach ungespielt oder nach zum Beispiel heute eingetroffen. Je nachdem, wie viel man, wie viel Podcasts man abonniert hat, kann das auch nicht das Konzept sein, was greift. Das muss man ganz ernst sagen. Also wenn du jemand bist, der 60 Podcasts abonniert hat, dann wirst du wahrscheinlich eher so ein bisschen wahnsinnig. Da wird dir vielleicht die Streaming-Option helfen, weil die alle runterzuladen, ist ja ein Irrsinn, so ein bisschen. Aber dann geht die Übersicht vielleicht verloren. Also, wenn du jemand bist, der Playlisten hat und Ordner und deine Podcasts sortiert haben möchtest, dafür ist das nichts. Das ist mehr so wie mein Posteingang. Mein Posteingang hat so maximal so 3-4 E-Mails, maximal. Und dann hört man die, also E-Mails hört man nicht, sondern man sortiert die weg oder also löscht sie oder beantwortet sie. So funktionieren E-Mail-Posteingänge und so funktioniert meine Podcast.
Hat er 3 bis 4 gesagt, Timo? Hat er 3 bis 4 E-Mails in der Inbox gesagt? Ja,
hat das Audio maximal gerade 100.000
abgeschnitten. Da war irgendwie ein Aussetzer.
Ich glaube auch. Ja, mehr Podcast-App, mehr gut. Ja. Und da ist für jeden irgendwie was dabei. Und das ist schon ganz nett. Wir sparen uns heute auch die Geschichte, wie die USA immer jede Woche ein bisschen mehr vor die Hunde gehen. Aber vielleicht sind auch da Podcasts die Antwort auf Sachen, wenn Disney irgendwie durchknallt oder so. Aber das lassen wir jetzt.
Ja,
gut, Links alle in den Shownotes von der 970. Ich habe neulich gesagt, ich brauche mal ein ordentliches Terminal für iOS. Also SSH-Terminal für iOS, für iPadOS, hat sich ein Hörer gemeldet. Ich habe den Namen leider wieder verloren, weil auf Mastodon Suche unmöglich ist. Sorry. Aber er hat gemeint, er kann mich nicht immer über mich über iPadOS beschweren hören. Aber das hängt ja auch nur dran, ob es da Apps dafür gibt.
Ja.
Und es gibt ja mitunter Apps und man findet sie dann nicht, weil man nicht 100.000 schlechte Terminal-Apps durchprobieren kann, bis man die richtige findet. Und ich hätte diese App, die hatte ich auch schon mal installiert und habe sie probiert und habe sie dann wieder gelöscht. Also die hatte ich schon mal geladen. Und auch so die heißt Termius. Und so wie sie sich verkauft, habe ich auch gedacht, so, das ist nichts für mich, weil hier Build for Productivity and Collaboration, ich brauche keine Collaboration in meinem Terminal und so. Mhm. Aber es ist halt fully featured SSH-Client für macOS, Windows, Linux, iOS und Android. Macht er alles auf einmal. Und für iOS macht er halt den lustigen kleinen Trick, dass er eine Live-Activity startet und dadurch die Verbindung halten kann, wenn die App in den Hintergrund geht. Ja. Das ist zwar auch so nicht gedacht von einer Live-Activity, aber es geht.
Okay.
Und dann hast du halt, kannst du dir mehrere Fenster aufmachen, mehrere Verbindungen aufmachen und der kann alles, also der hat so kleine Nettigkeiten, hat so Fingergesten für Pfeil rauf, runter und alte Kommandos auswählen und sowas. Und du kannst den Cursor bewegen und du kannst Farbschema einstellen, du kannst eben auch zu einem Server mehrere Verbindungen aufmachen und dann diese verschiedenen Verbindungen zu diesem Ding halten und das läuft alles im Hintergrund nett weiter. Und der hat irgendwelche super Business-Collaboration-Features und so ein Kram. Aber erst wenn du die brauchst, musst du auch bezahlen. Das heißt, die Paywall ist sehr weit oben angesetzt. Ja. Das heißt, im Regelfall für die allermeisten Leute ist das auch eine Gratis-App. Und du kannst da fast alles, was du so normalerweise für SSH brauchst, kannst du auch gratis verwenden. Und der hat hier, weißt du, HP und Oracle vertrauen auf uns und so weiter. Aber ich bin ja nicht Oracle und HP, ich brauche ja diesen ganzen Business und Schmoo nicht, sondern ich brauche nur eine Terminal-App, die auf dem iOS im Hintergrund weiterläuft und nicht die Verbindung sofort zuschmeißt. Und dafür ist gut. Ja, also das sollte man sich wahrscheinlich mal auf dem iPhone und auf dem iPad anschauen. Und jetzt auf dem Mac habe ich noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht hat man da auch was davon. Aber das ist ganz nett. Also Termius kann man mal ausprobieren. Und es hält Verbindungen im Hintergrund wie Magie. Ist verrückt.
Leo. Mhm. Ich habe eine App namens The Outsiders. Das ist eine Auskopplung von dem Team hinter Chandler Streak. Über Chandler Streak haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Das war ja auch mindestens einmal schon mal ein Pick gewesen. Also eine App, die alles Mögliche an Daten oder die relevanten Daten sich aus Apple Health schnappt, die zum Beispiel die Apple Watch aufzeichnet oder die irgendeine andere Sportuhr aufzeichnet und muss natürlich oder andere Fitness-Apps aufzeichnen, muss natürlich alles in Apple Health dann vorliegen. Und sagen wir mal, es ist eine wie simpel runtergebrochene, erweiterte Variante von den Vitalwerten. Also die behält halt diese Daten, die in Apple Health liegen, so ein bisschen im Blick und bereitet die grafisch aus und auf. Und das hat ja Chandler Streak schon gemacht und natürlich ist das immer noch ein bisschen mit dem Workout-Gedanken verknüpft und in Chandler Streak gibt es ja auch verschiedene Workout-Funktionen, um dann gleich auch ein Workout zu starten oder die App macht dir ja auch Vorschläge, ist jetzt gut, heute mal irgendwie sanfter ranzugehen oder halt was intensiveres Training zu machen. Und Chandler Streak, wie der Name ja auch schon sagt, hat ja so einen sanften Ansatz gewählt und mit dieser Outsiders-App haben sie jetzt praktisch nochmal, nicht wirklich eine Hardcore-Variante geschaffen, aber haben versucht, sich nochmal so ein bisschen so, also spezifischer an Sportler zu richten und so diesen, Chandler Streak hat ja dieses Herzchen, was so ein bisschen so, haha, ich bin dein Herz und du musst irgendwie gentle mit mir sein und was übrigens stimmt, ja, also bitte, seid gentle zu eurem Herz. Die Outsiders, die haben sie halt jetzt nochmal ein bisschen mehr jetzt spezifisch auf Sport und Sportler zugeschnitten und halt diese Trainingsmetriken und Erholungsmetriken in den Vordergrund gestellt und die stehen halt eben im Mittelpunkt. Das heißt, du kriegst beim Öffnen der App letztlich, wenn die Daten erstmal eingelesen sind, kriegst du beim Öffnen der App angezeigt, wie ist wahrscheinlich deine Bereitschaft für hartes Training oder überhaupt für Training und mit einer kleinen Empfehlung und zieht dann auch halt den Herzfrequenzvariabilität ein und auch deine Schlaflänge, Schlafqualität und insgesamt sozusagen deine Körperwerte, die wahrscheinlich meistens in dem Fall jetzt von der Apple Watch stammen und bildet dir daraus diesen Wert, von 0 bis 100% wahrscheinlich reicht. Ich weiß gar nicht, ich habe mir gar nicht angeschaut, wie sie den jetzt, weil jeder macht ja da ein bisschen sein eigenes Ding, wie sie den zusammenbasteln. Der achtet aller Wahrscheinlichkeit nach, achtet er halt auf HRV, also Herzfrequenzvariabilität, auf den Ruhepuls in der Nacht und Schlaflänge und bildet dir da. Und der zeigt dir aber auch die anderen Werte an. Also alles, was die Apple Watch zum Beispiel messen kann, also nachts halt Temperatur, Atemfrequenz im Schlaf. Und Blutsauerstoff ist wahrscheinlich auch noch irgendwo mit drin, aber kann man auch ignorieren. Und das ist halt einfach ganz nett, das ist, glaube ich, ganz cleverer Ansatz gewesen, das rauszutrennen. Sie müssen jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen nachschärfen, welche App ist da jetzt eigentlich für wen. Da gibt es jetzt, also es gibt Elemente, die sich praktisch in beiden Apps finden, also die Schlafansicht zum Beispiel, dieses Schlaftracking sieht sehr ähnlich aus in beiden Apps. Das ist ja auch völlig legitim, weil ich glaube, die Apps sind so gedacht, dass man nicht beide Apps benutzt, sondern eine von beiden Apps. Also insofern wird es wahrscheinlich immer ein bisschen Elemente geben, die sich überschneiden.
Das ist ja wahrscheinlich genau der Unterschied zwischen so einem Normalo, der die Gentler Streak braucht, die ihn vielleicht motivieren soll, mal wieder rauszugehen. Und der andere braucht die Outsiders-App, die ihn davon abhält, jeden Tag auf 100% rauszugehen.
Genau, abhält, allzu sehr über die Stränge jeden Tag zu schlagen, genau.
Weil ich finde,
der braucht eigentlich die Gentler Streak, weil der muss mal gentle zu seinem Herzen sein.
Ich finde die Outsiders sehr übersichtlich im Gegensatz zu Gentler Streak. Ja. Es ist manchmal so ein bisschen so, hey, hier ist meine Geschichte über meinen Schlaf. So, weißt du, so, ich lerne Schlaf kennen, so, okay, ja. Also das ist ja manchmal ganz lustig. Aber die Outsiders ist echt cool aufgemacht. So als optische Aufmachung gefällt es mir halt einfach sehr gut. Ist halt super verständlich. Und jetzt ist halt, hier ist es jetzt 11 Uhr gleich und meine Readiness ist halt null. Ne? Also es ist halt nichts machen jetzt. Also 1% habe ich jetzt, pure Readiness habe ich jetzt. Bin gelaufen heute, Tag ist rum, 15 Kaffee-Intos, Podcast 4 Stunden, Readiness null. So, ist nachvollziehbar, aber es ist halt ganz cool aufgeschlüsselt und ich finde es halt optisch ansprechend auch aufgeschlüsselt, muss man echt sagen.
Ja, ich finde es optisch. Mich spricht es auch mehr an als Gentler Streak und es hat halt eben auch einfach spezifischere Übersichten halt darüber, was halt zum Beispiel du eben auch an Training absolviert hast in der Woche. Du kannst ja halt wie so eine Trainingsübersicht anschauen, und nach verschiedenen Kriterien sortieren, wie war halt die Trainingsbelastung. Das ist ja so ein ähnlicher Wert, den auch Apple wir haben am Anfang oder in der Pre-Show drüber gesprochen, Trainingsbelastungswert ja auch jetzt inzwischen angefangen hat letztes Jahr, was sie dieses Jahr ja leider irgendwie gar nicht groß weiterentwickelt haben. Aber das sind ja alles so Elemente, die wir natürlich auch jetzt teilweise von der Apple Watch kennen und wo sich halt andere Apps noch drum basteln und ihres eigenen. Wir haben ja auch über Bevel und Athletic das ein oder andere Mal schon gesprochen. Das sind ja alles, die nehmen alle letztlich die Daten, die halt in der Health-App sind und bereiten die dir in anderer oder in ihrer eigenen Form aus. Und jetzt fangen natürlich alle mehr und mehr an, so ein bisschen auch, lass mal ein bisschen KI-Funktionen dann noch drumherum basteln, die dir so ein bisschen Trainingsempfehlungen geben und dir halt sagen, mach das nicht oder solche Sachen. Und das KI-Krempel ist jetzt zum Beispiel in der Outsiders-App noch gar nicht drin, was vielleicht der ein oder andere auch begrüßen wird, weil das, ja, ich meine, Gesundheitsgeschichten und KI ist ja auch nochmal ein eigenes Thema. Wir sehen ja jetzt auch, dass erste Apps, die den Weg beschreiten, zu sagen, okay, wir benutzen jetzt halt eben Apple Intelligence, also das lokale Modell. Mit, sagen wir, durchmischten Ergebnissen.
Ja. Es kann halt manche Sachen, aber beschränkt.
Es ist super beschränkt. Es ist, sagen wir mal, nicht der cleverste Trainingspartner, um es vorsichtig zu formulieren. Insofern ist vielleicht ganz schön, dass ich jetzt Outsiders vor allem halt auf die und die machen eine sehr schicke grafische Aufbereitung eigentlich von den verschiedenen Werten, finde ich, und geben natürlich immer ein bisschen auch so eine Einschätzung dazu. Also die App nimmt einen weniger an der Hand als Gentler Streak, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Das ist wirklich für Leute gedacht, die so ein bisschen schon mal diese Grundkonzepte kennen und so ein bisschen wissen, was diese Werte bedeuten, aber sie gibt eben schon eben eine kleine Einstufung dazu und Hinweise und auch Empfehlungen am Schluss, wie zum Beispiel bei Alex, 1% Readiness, dass er jetzt vielleicht lieber die Füße heute Abend hochlegen sollte und jetzt nicht nach der Sendung nochmal.
Glaub mir nicht, aber 1%, 1%, pure Readiness. That was tough, war jetzt der erste Satz. Ja, alles klar.
Oi.
Die Apple Watch App, da warte ich noch drauf. Das wäre nett, wenn die auch noch. Ich habe die Testphase so ein bisschen mitverfolgt, aber die Watch App fehlt noch.
Watch App fehlt noch, Widgets fehlen noch. Also die ist jetzt wirklich, die ist ja vor 2-3 Tagen erst im App Store gelandet und hat auch eine relativ kurze Testflight-Beta-Phase hinter sich. Also da ist hier, das ist wirklich eine 1.0, in der noch ein ganzer Berg an Zeug fehlt. Aber ich glaube, der definitiv interessant ist, also für Leute, die vielleicht sowieso Gentler Streak sich mal angeschaut haben und damit jetzt nicht unbedingt so warm geworden sind, könnten da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und diese Bevel-Athletic-Fraktion ist ja auch lustig. Bei Reddit siehst du das immer. Da ist immer so eine Diskussion. Da ist immer so ein Camp, die so, ich benutze nur Bevel. Und dann so, ich benutze nur Athletic. Und dann kommt jetzt noch das Outsider. Das ist jetzt so der dritte im Bund von diesen Apps, die sehr ähnliche Sachen machen. Bevel hat natürlich, fängt jetzt an, sich immer breiter aufzustellen. Da kannst du inzwischen auch Ernährung tracken und dein Krafttraining tracken. Und die machen sehr, sehr, sehr viel Krempel. Die sind auch, glaube ich, die größte Bude von denen. Also bei Bevel steckt, glaube ich, auch Risikokapital drin und also mehr Geld drin als in den anderen.
Die verlangen auch 60 Euro pro Jahr, glaube ich.
Genau, es ist auch die teuerste, genau.
Und also hier die Outsiders, die sind jetzt bei $25 im Jahr oder 80 für live.
Die sind ja ein kleines Entwicklerteam und Athletics sind auch, glaube ich, höchstens ein paar Leute, wenn überhaupt. Oder es ist vielleicht sogar nur einer, das weiß ich gar nicht bei Athletic. Okay. Aber es sind halt spannende Apps und die Daten sind ja da, wenn man sie zumindest mit der Apple Watch trackt oder jemand ist, der sowieso schon lange eine Apple Watch trägt, dann sind all die Daten fliegen ja in die Health App, fließen ein und all diese Apps versprechen hoch und heilig, dass diese Daten auch nur lokal verarbeitet werden. Das hat übrigens auch zur Folge, dass es manchmal ein bisschen dauert. Daten, also ich zumindest bei meiner Health-Datenbank, die so ein bisschen aus dem Ruder laufen ist, das dauert manchmal ein bisschen, bis Daten irgendwie da sind. Also das erste Starten sozusagen, nachdem ich die Daten freigegeben hatte, das hat bei mir, hat echt ein bisschen gedauert, bis mal überhaupt irgendwas dann erschienen ist.
Deine Datenbank ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber repräsentativ für einen Outsider.
Ja, vielleicht, aber ich meine, aber vielleicht auch einfach repräsentativ für jemanden, der halt seit vielen Jahren zumindest mal eine Apple Watch trägt, die einfach von sich aus ja auch viel Daten produziert. Also ich meine, die sind alle klein.
Legt ja nicht drauf an, mehr Daten zu produzieren.
Also ich mache das ja nicht mit Absicht. Also das ist, da fallen einfach Daten an und irgendwie ist halt meine Health-App ist halt einfach explodiert im Laufe der Jahre. Ich meine, ich probiere da natürlich vielleicht auch mehr Sachen aus, als jetzt irgendwie andere Leute und habe dann mehr Apps installiert, die dann nochmal ihren Krempel dann reinpushen und da merkt man ja auch in der Health-App, dass manchmal sich Daten natürlich doppeln und das alles suboptimal ist, wenn jetzt jemand irgendwie ganz easy nur ein Gerät hat und dann ist das alles wahrscheinlich deutlich sauberer als bei mir in der Health-App. Aber gut, ja, auf jeden Fall bleibt es halt spannend, ist auch schön zu sehen, dass sich da was weiterentwickelt in dem Bereich mit diesen spezifischen Apps, zumal ja Apple da selbst auch ein Player inzwischen ist, aber da holt man aus diesen Apps doch nochmal deutlich mehr raus.
Okay, gut, dann danke sehr fürs Zuhören und fürs Zuschauen, fürs Plusklicken. Bei Bits und so Plus kann ich gleich noch erzählen, was ich diese Woche mit Codex CLI, mit dem AI Vibe Coding Agenten für Erfolge erzielen konnte. Es ist fantastisch schnell. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wahrscheinlich noch mehr Leute ihre Telefone zerkratzt haben, die AirPods wieder zurückgegeben haben.
Ja, oder neue gekauft haben.
Mal gucken. Gut, danke sehr. Guten Abend. Bis bald.
Gute Tschüss. Nacht.